Hallo Welt! Unser Thema der Woche: Dekonstruktion und Neubeginn. Wir sprechen über das Verlernen, über das Auseinandernehmen von bereits Etablierten und das neue Zusammensetzen über Innovation und Kunst. Das ist der Pixeldiskurs-Podcast, Episode 43, mit Tobias Klöß und Stefan Simon. Ihr hört uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de und sämtlichen Podcast-Services. Wir sind wieder dabei, Tobi. Live on stage. In Farbe.
Stefan, ich habe mir Folgendes überlegt.
Ja.
Wir müssen den Pixeldiskurs privatisieren.
Privatisieren?
Ja.
Meinst du verkaufen jetzt oder?
Nee, wir machen da ein Privatunternehmen draus. Wir sind ja eigentlich so ein bisschen ein Stück weit an die Uni angebunden und das funktioniert so nicht mehr. Also ich finde, Privatisierung ist die neue Lösung. So, demnächst werden wir jetzt hier für Wörter bezahlt und
Pro Wort werden wir bezahlt.
Genau, wir senden auch dann nicht mehr einfach so ins Blaue hinaus, sondern wir machen eine Paywall auf.
Eine Subscription, wo dann Leute uns abonnieren müssen und dann können sie uns erst hören.
Genau, weil Privatisierung ist das Heilmittel auf allen Ebenen. Krankenhäuser, städtische Wasserversorgung. Ich finde auch, wir brauchen eine Toilettenmaut. Ich finde, Leute, die mehr aufs Klo gehen, müssen mehr dafür bezahlen. Es kann ja nicht sein, dass jeder einfach irgendwie, ich glaube, das passiert sogar schon, aber nicht effektiv genug, weil du ja die Wasserrechnung bezahlst. Aber ich finde, man muss auch an öffentlichen Toiletten, muss man eine Maut einführen. Ich finde, überhaupt braucht man auch in Straßen, braucht man eine Straßenmaut. Es kann ja nicht sein, dass du einfach so auf dem Bürgersteig unterwegs bist und mit deinen Schuhen den Bürgersteig abreißt.
Also meinst du was wie eine Autobahnmaut? Ich glaube, irgendjemand ist schon mal auf diese Idee gekommen.
Ja, nicht nur die Autobahnmaut, sondern also wenn Privatisierung...
Dann richtig.
Wenn Privatisierung, dann richtig und wenn Kapitalismus, dann auch richtig. Ich finde auch, du solltest dafür bezahlen, dass du unsere wunderschöne Luft einatmen kannst, die ja von Bäumen, die ja staatliches Eigentum sind, die auch privatisiert gehören, atmest, dass das ja so nicht geht.
Vielleicht können wir auch uns selbst dann wegrationalisieren. So im Zuge von Einsparungen, wir können so Benchmarks machen, dann können wir vielleicht feststellen, okay, also es gibt auch Podcasts, die funktionieren mit einer Person und vielleicht, wenn man dann irgendwie auch einen entsprechenden Roboter...
Ich wollte gerade sagen, also warum überhaupt noch Leute? Wir können auch, da gibt es so einen Buzzfeed-Generator zum Beispiel, wir müssen auch unsere Titel einfach nicht mehr selber machen. So, und dann Siri spricht dann einfach die Episode ein, die sucht dann nach den aktuellen Presseschauen, das ist sowieso viel besser. Also Menschen sind ja auch fehlerhaft und dann haben wir hier einen super Podcast, der sich dann quasi auch von alleine läuft, der dann Geld, das ist dann Passive Income.
Ich habe auch gehört, es gibt so Word-Chain-Devices. Das ist, ich weiß gar nicht, ob es das tatsächlich gibt oder ob das nur eine theoretische Konzeption ist, sozusagen zur Struktur der Sprache, die dann so funktionieren, dass dann ein Wort ausgewählt wird und dann wird sozusagen automatisch das am wahrscheinlichsten darauffolgende Wort ausgewählt. Das heißt, wir müssten eigentlich nur eintippen, Hallo Welt, und dann generiert sich die Episode sozusagen automatisch daraus.
Ja, genau. Also es gibt es ja zum Beispiel auch schon für Handys mit der SwiftKey, da kommt ja dann auch immer das wahrscheinlich nächste Wort. Natürlich auf Grundlage der bereits gewählten Worte, aber wir nähern uns ja langsam schon der Episode 50.
Und ich würde sagen, dann geht es automatisch weiter, ab dann wird es automatisiert.
Ja, ab da wird es dann automatisiert. Da ist einfach so ein Bot unterwegs, der guckt nach den aktuellen HörerInnen-Kommentaren, sucht da halt einzelne Begriffe raus und daraus wird dann die Episode gestaltet und die Leute können sich dann auch viel besser damit identifizieren, weil es ja die ihren eigenen Kommentare sind. Oder, noch schlauer, wir besorgen uns einen Zoo, holen uns Kommentare von großen YouTubern und lassen zufällig ausgewählt dann den Text für den Podcast generieren.
Ich will auch noch was sagen zur Episode 50. Die hast du nämlich gerade angesprochen. Ja. Unser Vote hat nicht so viele Einträge. Und ich frage mich gerade, wir hatten den ja, diese Abstimmung, also zur Erinnerung für diejenigen, die es nicht gehört haben. Wir planen für die Episode 50 was Besonderes zu machen. Und ihr könnt zwischen drei Optionen auswählen. Das wäre nämlich einmal die Möglichkeit, dass wir einen Live-Podcast machen in Marburg. Und da könntet ihr dann hinkommen. Ihr könnt uns dann kennenlernen. Wir können gemeinsam plaudern. Ihr könnt auch als Publikum sozusagen am Podcast teilhaben. Wir holen euch dann rein in den Cast. Möglichkeit zwei wäre, dass wir ein Call-In-Format machen, in dem ihr anrufen könnt. Nur für diese eine Episode jetzt. Und Option 3 wäre sozusagen, wir lassen es thematisch komplett offen und ihr könnt uns allerlei Fragen stellen. Ask Pixeldiskurs, ask us anything im Grunde. Und das Ding ist einfach, dieser Vote, der ist in der letzten Episode, ist der in den Shownotes ganz oben. Vielleicht können wir den in diese Episode nochmal reinmachen und ein bisschen prominenter platzieren. Gibt es da nicht auch die Möglichkeit, vielleicht bei, wie heißt das nochmal, was du da?
Strawpoll.me.
Vielleicht wir kann man sind auch,
gefördert von Strawpoll.me.
Vielleicht kann man da auch so ein Widget oder sowas, das weißt du?
Gar nicht.
Dass du das einbinden kannst in den.
Das suche ich gerade.
In die Seite selbst.
Aber hier ist das Internet so langsam.
Es ist sehr langsam hier, das Internet, ja. Also das wäre eigentlich eine ganz gute Option, damit die Leute halt stärker auf diesen Vote aufmerksam werden. Und falls ihr noch nicht abgestimmt habt, liebe Leute da draußen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dann geht doch mal auf pixeldiskurs.de und klickt auf die Episode, die aktuelle Episode, und scrollt in die Shownotes. Dort findet ihr dann wahrscheinlich diesen Vote.
Ihr müsst euch aber überlegen, weil Demokratie wird ja auch mittlerweile privatisiert, dass, wenn ihr abstimmt, automatisch von eurem PayPal-Konto 50 Cent an pixeldiskurs.de
gehen. Jetzt macht die Leute doch keine Angst. Da gibt es auch noch Leute, die glauben das.
Du, wenn man hier ein bisschen bissige Satire macht.
Aber ein bisschen rumtrollen.
Ich komme dann bei der Episode 50, wenn wir das live vor Publikum machen, komme ich mit so einem T-Shirt von irgendwie Nike und Adidas Schuhen und so weiter.
So dazu gesponsert.
Und so einem Tablet, was ich mir so auf die Brust binde, wo zwischendurch immer so Werbeeinblendungen kommen.
Vielleicht so eine Gesichtsmaske irgendwie, wo dann noch so Nivea draufsteht oder sowas. Also bist du so eine einzige wandelnde Werbetafel.
Ja,
so
ich verkaufe dann auch einfach Stücke meines Körpers, die man dann tätowieren lassen kann.
So, Werbetobi. Es ist soweit.
Ich bin Spoiler-Papst und Werbe.
Es ist soweit.
Ja.
Tobi.
Die.
Ja?
Pixeldiskurs.
Nein.
Achso, was ist soweit? Ich dachte, wir kommen jetzt zur Presseschau.
Ich habe.
Oh je.
Horizon.
Ach,
Zero.
Ja. Ach, die Spielewoche. Zu meiner Verteidigung, ich bin ein bisschen durch. Ich war heute in so einem privatisierten Krankenhaus. Verzeiht mir das. Ja, wir sind bei der Spielewoche. So funktioniert das
hier. Zero Dawn. Durchgespielt und platiniert.
Du spoilerst mir jetzt aber nicht das Ende, oder?
Doch, das kommt jetzt erst noch ganz. Nein, Quatsch.
Wenn ihr das Ende von Horizon Zero Dawn erfahren wollt, dann zahlt jetzt 50 Cent an pixeldiskurs.de.
Microtransactions
im Pixeldiskurs. Dieser Inhalt ist leider im Internet gesperrt.
Nee, finde ich gut. Microtransactions im laufenden Podcast. Finde ich ganz gut. Wenn ihr mehr zu diesem Thema erfahren wollt.
Oh, wir könnten das auch so machen. Man kann dann während des Podcasts entscheiden, was wir als nächstes sagen sollen, darüber, dass man uns bezahlt.
Ja, und dann müssen dann, die Leute geben uns dann so Worte vor und wir müssen die dann irgendwie einbinden.
Ja, dann sind wir dann auch.
Kartoffel.
Sind wir schön gekaufte Lügenpresse.
Ja, wieso? Ist ja ganz transparent. Man sagt einfach ganz transparent, wir lügen.
Ja.
Und damit ist dann die Sache irgendwie auch geklärt. Ja. Ich meine, das ist ja wieder, bei der Bild-Zeitung funktioniert es auch so. Jeder weiß, die Bild-Zeitung lügt von vorne bis hinten. Also kaufen sie alle, weil da wird man wenigstens. Ach, oh, was ist denn jetzt los?
Ah, das ist mein Tablet.
Was klingelt denn hier?
Das war der PayPal.
Ich frage,
jetzt schon 50 Cent bekommen, damit ich an dieser Stelle Kartoffel sage.
Man muss sagen, ich frage vorher immer Tobi so dreimal, sind alle Geräte lautlos? Ist jetzt wirklich nicht so anspruchsvoll die Aufgabe. Ja? Und immer findet sich noch irgendwo irgendein technisches Gerät, das anfängt zu klingeln.
Ja, das Problem ist, ich habe immer mein Tablet mit mir dabei und habe aber tatsächlich ist meistens nicht bewusst in meinem Kopf, dass ich noch ein Tablet in meiner Tasche rumtrage.
Ja, auch so ein Tablet ist ja auch ein unwesentliches Gerät. Was war denn da jetzt der Alarm? Tinder-Match oder was?
Nee, ich habe 10 Euro bei PayPal bekommen und soll jetzt hier an der Stelle nochmal Werbung für Strawpoll machen. Also stimmt auf Strawpoll.
Ich habe Horizon Zero Dawn durchgespielt und platiniert. Und das bedeutet also, Tobi, du wirst heute und ihr, liebe Leute da draußen, auch das letzte Mal erstmal jetzt von, also meine Eindrücke von Horizon aushalten müssen. Aber dafür vielleicht auch ziemlich intensiv. Denn wir werden an mehreren Stellen des Podcasts heute auf Horizon zu sprechen kommen.
Das ist ja auch gut, weil dann kann man mal tiefer einsteigen. Anstatt immer so, also nicht oberflächlich, aber nur immer skizzenhaft darüber zu sprechen.
Das ist erste,
ja auch mal interessant.
Denn das Erste, was ich machen möchte, bevor ich auf meine eigenen Eindrücke zu sprechen komme, ist einen Nachtrag zur letzten Episode sozusagen. Über Tiere haben wir ja gesprochen.
Ja.
Und ich bin zufällig darauf gestoßen, auf Reddit hat ein User Horizon, wohlgemerkt auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, durchgespielt, ohne auf tierische Ressourcen zurückzugreifen. und hat da so ein paar Eindrücke dagelassen. Das ist, war so eine, also der hat das, glaube ich, jetzt nicht mit irgendeinem politischen Impetus getan, sondern einfach als Herausforderung an sich selbst, als kleine Modifikation des Spielerlebens. Und da gab es aber dann, gab es zahlreiche Kommentare, Leute fanden das sehr inspirierend und interessant. Und ich dachte, das bringe ich noch mit an. Wenn euch das interessiert, dann findet ihr den Link zu dem Reddit-Post in den Shownotes.
Ja, das ist so ein bisschen die Abwandlung vom Let's Play pazifistisch zu Let's Play vegan.
Genau, ja. Das ist Horizon Peter Edition. Und das geht aber
die tatsächlich. Die Organisation, die nicht genannt werden darf.
Das ist aber tatsächlich wahnsinnig schwierig, weil du dir vorstellen musst, du kannst deine, du hast ja bei Horizon immer so eine grüne Health Bar unten drunter, ne, so eine, ja, mit der du sozusagen deine eigentliche Gesundheit per Knopfdruck auffüllen kannst. Das kann man noch benutzen, weil man die durch Kräuter und durch Pflanzen auffüllt. Aber du kannst dir keine Heiltränke kaufen, du kannst dein Inventar nicht erweitern. Das ist tatsächlich unglaublich anspruchsvoll. Auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad hatte ich ja schon Stück, also war es teilweise echt hart.
Aber wird man dann, wenn man stirbt, immer wieder zurückgesetzt an einem bestimmten Punkt?
Du hast Lagerfeuer, an denen du speicherst. Und dahin wirst du dann zurückversetzt. Ist ja denn, du befindest dich innerhalb einer Mission, da gibt es dann zwischen Checkpoints.
Ja, also weil dann kann es ja durchaus sein, dass er dann halt sehr, sehr häufig gestorben ist, aber es dann halt trotzdem geschafft hat.
Das ist durchaus möglich. Ich dachte vielleicht spreche ich über meine eigenen Horizon-Eindrücke anhand von einem Artikel, den wir später in der Presseschau besprechen. Und lass das jetzt einfach nur mal so stehen. Einfach die Genugtuung, ja, ich hab's durch, ich hab's Ende gesehen, ich hab's platiniert. Ich hab übrigens auch, will ich dazu sagen, die Platin-Trophäe für Horizon ist ziemlich cool. Es gibt ja auch so unterschiedliche Qualitätsstufen von Trophies. Vielleicht können wir über sowas auch noch mal sprechen. Es gibt gute Trophies, es gibt schlechte Trophies, ja. Es gibt Platinum-Trophäen, die sind sehr fair. Und es gibt Platin-Trophäen, die sind wahnsinnig unfair. Ach so. Wo du dann irgendwie für so eine kleine Bronze-Trophäe musst du dann einfach noch mal 30 Stunden spielen, nur um eine Bronze-Trophäe zu bekommen. Bei Horizon ist es tatsächlich sehr schön gemacht, dass du, wenn du die ganzen Side-Quests machst und noch ein bisschen was so an Kram, der dann noch irgendwie augenscheinlich aber ist, dann bekommst du eigentlich nach Abschluss des Spiels automatisch die Platin-Trophäe. Und wenn du das nicht machen solltest und entschließt dich dazu, irgendwelchen Seitenkram erst später zu machen, kannst du auch, nachdem du es durchgespielt hast, dich noch in der offenen Welt bewegen und die übrigen Sachen erledigen mit deinem jeweiligen Skill-Level. Sodass du nichts nochmal, musst nichts zweimal machen. Und das finde ich immer ist sehr, sehr kostbar, wenn man eine Platin-Trophäe bekommen kann, ohne dass man irgendwas wiederholen muss, ständig das Gleiche machen muss. Wie waren deine Spielewoche?
Ich habe relativ viel Assassin's Creed gespielt, ohne Missionen zu machen. Also ich bin gerade bei Sequenz 6 von 9, also Sequenz 7 darf ich nicht anfangen, weil ich das ja bei meiner Freundin spiele und sie Let's Playerin ist und natürlich das noch blind weiterspielen will. Und es ist halt ihr Spiel, ich habe mir das im weitesten Sinne ausgeliehen. Und spiele es auch auf meiner Konsole, die ich halt bei ihr stehen habe. Genau, aber was ich angefangen habe, dementsprechend, ich wollte eigentlich es mal jetzt ja so machen, dass ich was durchspiele, aber was ich angefangen habe und wahrscheinlich auch noch heute Abend zu Ende bringen werde, ist der DLC von Last of Us.
Ah, Left Behind.
Genau. Ja, und da bin ich gerade ungefähr bei der Hälfte.
Gott, der ist also so schön.
Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Es gibt so eine Tanzszene und bin ich quasi
gerade. Dann bist du fast durch. Also es ist nicht die Hälfte, sondern das ist kurz vor Schluss.
Weiß ich ja nicht. Ich
also
habe ja noch nicht durchgespielt.
2 Minuten und dann bist du durch. Also es ist, Gott, ist der DLC gut. Gott, ist dieses Spiel gut.
Also bei dem Spiel würde ich dir auf jeden Fall zustimmen. Bei dem DLC bin ich noch, also The Last of Us, das ist vielleicht auch kein Spoiler, lebt, glaube ich, auch viel davon, von dem Eindruck, dass es hinterlässt, wenn man es durchgespielt hat. Also damit verrate ich ja nicht das Ende, sondern im Sinne von, das ist wie ein gutes Buch, was man dann erstmal sacken lassen muss. Und ich glaube, dementsprechend kann ich auch noch gar nicht so viel über den DLC sagen. Was mich gerade aber noch so ein bisschen irritiert, sind halt immer so diese Flashbacks. Also, weil es ist ja, auf der einen Seite sieht man diese Szenen, wenn Ellie alleine unterwegs ist. Joel ist ja angeschossen worden. Ich glaube,
er hat so ein Dings in den Bauch gespielt.
Ach, genau, also genau, aber er hat halt so eine
Metallstange im Bauch gehabt.
Durchstoßwunde, muss man dann sagen.
Genau.
Durchschusswunde, genau, ja. Ist ja gar nicht angeschossen. Genau. Und man ist ja dann quasi mit Ellie mehr unterwegs. Und da gibt es ja dann immer diese Rückblenden von einer Geschichte, die sich halt vor der eigentlichen Reise abspielt. Genau, und das ist für mich momentan noch so ein bisschen schwierig, weil mich das immer so hin und her reißt. Wobei es ein bisschen was davon hat, von dem Effekt, was ich gar nicht so schlimm finde, ist so ein bisschen wie bei Assassin's Creed, die, also natürlich nicht inhaltlich auf der Ebene, aber die Real-, die Jetztzeit-Szenen im Sinne von, dass die Rückblenden auch von dem Anspruch viel niedriger sind. Also ich habe viel weniger das Gefühl, dass ich gleich sterbe oder so. Ich glaube, es gibt in den Rückblenden auch gar keine Gegner, bis jetzt jedenfalls nicht bei mir. Also ich musste mich, glaube ich, bis jetzt noch nicht wehren. Und man erlebt quasi mehr so eine kleine Geschichte an der Stelle. Und daher ist es ganz angenehm, aber es reißt mich dann so ein bisschen aus dieser Jetztzeitaufgaben heraus. Und ich verhalte mich quasi genauso vorsichtig in den Rückblenden wie in der Jetztzeit. Oder in der Zwischenszene, bei dem Last of Us Left Behind ja quasi spielt. Also es spielt ja nicht nach dem Hauptspiel, sondern in einer Zwischenszene.
Ich bringe jetzt immer zwischendurch so ein paar Horizon-Anekdoten mit ein, wenn das recht ist. Einfach, dann, weil wir das ja sozusagen dieses Mal richtig abhandeln. Ja. Und mir ist gerade dazu eingefallen, Horizon hat ja auch, also das Ding ist, Horizon hat nicht so wirklich Flashbacks oder springt in der Zeit oder sowas, das nicht, ja, sondern du gehst schon kontinuierlich voran, entdeckst aber immer mehr die Geschichte, was eigentlich passiert ist, dass sozusagen es dazu kam, dass die Maschinen die Welt übernommen haben. Und das war bei mir jetzt sehr intensiv, weil ich den Großteil dieser Hintergrundgeschichte mir fürs Ende aufgehoben habe, da jetzt relativ viele Sachen am Stück gemacht habe, was dann dazu führte, dass ich ein ganz intensives Gefühl von überlagernden Zeitebenen hatte, sodass ich mich so lange in irgendwelchen Cyberbunkern bewegt habe und so lauter so Fragmente der vergangenen Zivilisation aufgesammelt habe und also Hologramme angeschaut, Texte gelesen, Audiologs gefunden, dass ich auf einmal, dann kommt man da raus und ist wieder in dieser Wildnis und hat so ein ganz komisches Gefühl von so einem Disconnect. Da funktioniert dieser Anachronismus wirklich gut.
Das funktioniert bei dem Hauptspiel von Last of Us auch sehr gut. Also beziehungsweise da ist ja auch so dieser Effekt von dadurch, dass es zu einem Artefakt gemacht wird. Also das, was für uns jetzt gerade Gegenwart ist, ist da ja Vergangenheit und wird dadurch ja neu gerahmt und quasi besonders. Und dadurch kann man sie in einem anderen Blickwinkel sehen. Das funktioniert bei mir bei dem DLC bis jetzt nicht so gut, was vielleicht daran liegt, dass es beides, also bist in zwei Supermärkten ja unterwegs, beziehungsweise so Kaufhäuser, so große amerikanische Kaufhäuser. Und für mich war dieser Moment des, hier war mal was, hier hat sich eine Geschichte irgendwie ereignet bei The Last of Us, vor allem in den Wohnhäusern, wo ich dann irgendwie, ich komme in ein Haus rein, ich sehe irgendwie, links an der Seite sind irgendwie vier Haken für Kleidung zum Beispiel und auf dem kleinsten Haken ist noch eine Kinderjacke zum Beispiel. Und ich mich dann frage, hat es dieses Kind auch mitgeschafft oder hat es seine Jacke vergessen? Und da entwickeln sich ja auch so ein bisschen so Geschichten oder Thesen, was eigentlich passiert ist. Oder man sieht alte Bilder von irgendwie Familien, das sind teilweise, glaube ich, die gleichen und so weiter. Also da ist einfach viel mehr Detailreichtum da und es sind so mehr diese persönlichen Räume und in diesen Supermärkten ist man ja mehr in so einem Nichtort unterwegs. Dann trifft man halt mehr auf diese verlassenen Geschäfte halt, was auch wahrscheinlich gut ist, nochmal was anderes zu haben, aber das ist jetzt bei mir weniger der Effekt von, ach guck mal hier und da gab es das und das und das. Es gibt so eine kleine Szene, die ist ganz lustig, wo das funktioniert, weil sie dann einen Spielautomaten wieder zum Leben erwecken und aus ihrer Perspektive, also so ein Fotoautomat ist gar kein Spielautomat, ganz irritiert sind, was das für ein Objekt ist. Da funktioniert das, wenn die Charaktere damit interagieren, aber sonst bis jetzt für mich eher nicht. Aber ich kann darüber ja gerne auch nochmal nächste Woche sprechen, wenn ich es dann durchgespielt habe.
Ich glaube, die Postapokalypse hat so diesen ganz relevanten Faktor, dass sie immer das Vergangene sichtbar hält. Also dann, wenn das, was vergangen ist, das, was von dieser Apokalypse betroffen wurde oder betroffen ist, ständig in einem sichtbaren Kontrast steht zu der postapokalyptischen Situation, was sich zum Beispiel daran zeigt, wenn du in, es mag The Last of Us sein, es mag Horizon sein, in beiden Spielen gibt es die Situation, dass du irgendwo rumläufst und du siehst ein verrostetes, altes Auto. das ist also schon längst nicht mehr in Betrieb ist, mit Autos wird da, in The Last of Us, ja, in Horizon allerdings nicht mehr. Und das sind dann so, wo man dann einfach feststellt, okay, ich stehe hier eigentlich in der Wildnis, irgendwie, das ist eine Waldlichtung, aber ich kann ausmachen anhand der Umgebung, das war früher mal ein Parkplatz oder ein Basketballfeld. Und hinzu kommt dann, wenn du mir den Punkt noch erlaubst, die Sache mit dem Fotoautomaten, finde ich insofern interessant. Ich habe neulich mit einer Freundin schon mal darüber so ein bisschen gebrainstormt. Wir wollten vielleicht zusammen irgendwie was schreiben oder was machen zum Thema archäologische Artefakte. Und damit meinen wir dann also nicht irgendwie Sachen, die jetzt tatsächlich archäologisch unbedingt sind, sondern es können auch so Dinge sein wie in The Last of Us stößt du auf einen Fotoautomaten und die Figuren lernen neu interpretieren, was das eigentlich ist, weil es für sie etwas ist, mit dem sie nicht in Kontakt aus einer vergangenen Zeit ist. Und ähnlich ist es in Horizon so, dass du einen Schlüsselbund findest und es wird im Inventarmenü beschrieben als ein antiker Talisman. Weil eben die Leute in Horizon keine Schlüssel verwenden. Und das sind dann so nette kleine Artefakte.
Haben wir letztens auch zum Beispiel die Frage gestellt, wo ist es denn zum Beispiel unsere Handys mittlerweile? Das ist ja einfach nur noch so ein Klotz, wo du so einen Button drauf hast, der für uns halt irgendwie Sinn macht, weil dann leuchtet halt das Display auf. Aber stellen wir uns vor, es gibt Menschen, die dieses Artefakt quasi dann gar nicht mehr kennen und stellen nur fest, okay, es ist irgendwie so ein Block und es gibt was, wo man draufdrücken kann.
Das oder auch nicht, bei meinem iPhone hier kannst du gar nicht mehr draufdrücken, wenn es aus ist.
Genau, wie da halt dann so die Reaktionen drauf wären oder halt irgendwie die Lesarten, würde ich halt auch sehr spannend finden. Aber genau, das, was ich gerade noch sagen wollte, wo ich dich dann nicht unterbrochen habe, die Postapokalypse hat vielleicht auch sowas Kuratorisches. Ich bin jetzt kein Kulturwissenschaftler, ob der Aphorismus an der Stelle überhaupt richtig ist, aber im Sinne von, durch die Postapokalypse wird quasi der Gegenstand auch so, mir fällt jetzt kein Verb ein, aber quasi in ein Museum gestellt, nur dass du es nicht in ein Museum stellst, sondern wie gesagt, es wird gerahmt und irgendwie hervorgehoben.
Ich weiß nicht, ich glaube eher, dass es, dass dieses Kuratorische, was du beschreibst, ich verstehe dein Argument, glaube aber, dass es eher von einem destruktiven Gestus überlagert wird, weil das, also wenn man jetzt davon ausgehen würde von der Funktion eines Kurators, dann würde man ja sagen, das, was sich aufzubewahren lohnt, wird sozusagen bewahrt und nach vorne gebracht und konserviert. Wohingegen in der Apokalypse das Tragische ja gerade ist, dass das, was aufbewahrt werden soll, zusammenbricht. Ich könnte da jetzt eine Anekdote aus Horizon erzählen, tue es aber nicht aus Spoilergründen.
Ja, nee, da hast du recht, aber
außerdem habe ich noch The Room gespielt übrigens.
The Room.
Ja, du bist doch sicherlich auch ein Freund oder zumindest mittlerweile nicht mehr abgeneigt gegenüber irgendwie Tablet-Spielen und sowas. Und da ist The Place to Go, The Room. The Room gibt es 3 Teile von. Das ist im Grunde eine Puzzle-Box. Du kannst dir das vorstellen, wenn du jetzt The Room, den ersten Teil, der kostet im App Store 99 Cent. Der zweite Teil kostet, glaube ich, 2,50 Euro. Der dritte kostet 5 Euro, weil die halt noch neuer sind. Und Privatisierung, wobei die waren schon immer privat. Da ist es so, dass du im Grunde, du betrittst den Raum und in diesem Raum steht sozusagen eine Art Tresor. Einfach ein riesiger, klobiger, sehr komplex verzierter Tresor. Und du kannst so ein bisschen dich umschauen, du kannst die Perspektive sozusagen verändern um 360 Grad. Nee, nicht um 360 Grad, aber so, als würdest du daneben stehen. Ja, von allen Seiten anschauen, kannst dir Dinge näher anschauen und mit ihnen interagieren. Und dann ist einfach die Aufgabe, öffne den Tresor. Und was sich daraus ergibt, ist eine Reihe von sehr interessanten Rätseln, sodass du dann feststellst, ach guck mal, okay, hier ist ein Schlüsselloch. Und dann fuhrwerk man da irgendwie rum und dann hat man da, ach, hier ist ein Schieberätsel. Du magst ja Schieberätsel. Und dann muss man irgendwie was zurecht, muss man irgendwas, das war jetzt eine Referenz auf einen Content, der noch nicht veröffentlicht ist.
Ich wollte gerade sagen.
Und dann schiebst du das zurecht und dann geht dann irgendeine Klappe auf und dann ist da drin eine kleinere Box, die du rausnehmen kannst und dann musst du dann irgendwie so ein Lichträtsel lösen und so weiter. Fantastisch. The Room macht wirklich Spaß und ich bin gerade an The Room 2.
Ja, schaue ich mir vielleicht mal an. Was ich übrigens auch gespielt habe, das postapokalyptische Pokémon Go, da ist ja auch niemand mehr unterwegs.
Ja, das stimmt. Das ist auch noch so ein Artefakt aus vergangener Zeit, einer vergangenen Zivilisation.
Ja, man trifft dann auch immer auf so Arenen, die quasi noch eingenommen sind, aber die wahrscheinlich überhaupt nicht mehr bespielt werden.
Sollen wir mal schauen in die Pixeldiskurs-Presseschau. Liebe Leute da draußen, wir lesen jede Woche für euch das Internet. Das haben wir auch diesmal getan. Ihr findet alle Artikel, die wir im Folgenden erwähnen, in den Shownotes auf pixeldiskurs.de. Nummer 1. Essential Facts about the Computer and Video Game Industry von der Entertainment Software Association. Unter anderem habe ich auch, will ich auch noch dazu sagen, bin ich darauf gestoßen über sociologyofvideogames.com. Allerdings das, was ich nun vortrage, stammt aus dem offiziellen Report. Die ESA, Entertainment Software Association, veröffentlicht jedes Jahr einen Bericht über die Nutzung von digitalen Spielen auf dem vorwiegend US-amerikanischen Markt und hat auch eine relativ umfassende Datenbasis. Das ist so wie die, wie heißt die, Kim-Studie, ne?
Kim und Jim Studio.
Genau, das für Jugendliche und für Kinder.
Genau.
So ähnlich ist das auch, also für die Mediennutzung von digitalen Spielen.
Aber und jetzt auf Jugendliche bezogen oder nee, komplett?
Komplett.
Okay.
Komplett. Das ist auch ein sehr schön aufgemachter Bericht, den kann man mal eben so überfliegen. Und ich habe ein paar Sachen mir rausgeschrieben, die ganz vorne mitstanden. Da gibt es so eine Übersichtsseite, wo sozusagen die relevante Fakten nochmal so ein bisschen in den Vordergrund gestellt werden. Und dazu gehört unter anderem, hier kommen ein paar Fakten, die Nutzung im Haushalt. 67% der Haushalte verfügen über ein Gerät, das für Spiele verwendet wird. In 65% der Haushalte wohnt mindestens eine Person, die 3 oder mehr Stunden pro Woche spielt. Das ist also vergleichsweise viel. Kategorie Alter und Geschlecht. Der durchschnittliche Spieler ist 35 Jahre alt. Frauen im Alter von 18 Jahren und älter sind eine signifikant größere Gruppe, 31%, als Jungs unter 18 Jahren, 18%. Dabei ist allerdings natürlich zu bedenken, alle Titel sind mit einberechnet. Also wenn jemand sagt, ich spiele Candy Crush, wird es mit einbezogen. Ja,
ist okay.
Wenn jetzt, ja, ist vollkommen okay. Man muss sich nur immer, es gibt ja immer so dieses Argument, und das ist natürlich auch nachvollziehbar, zu sagen, okay, die Demografie? Also das Spielerklientel hat sich gewandelt und irgendwie, ja, weiß ich nicht, Frauen über 18 nehmen irgendwie ein viel relevanteres Marktsegment ein als irgendwie unter 18-jährige Jungs. Trotzdem ist es ja so, dass auf Spielemessen und irgendwie, wenn man sich das Marketing von irgendwie AAA-Titeln anguckt, da doch das Zielsegment scheinbar eher jugendliche Männer zu sein scheinen.
Ja.
Und ich glaube, das liegt unter anderem daran, dass eben das die Leute sind, die häufig dann solche Sachen kaufen. Ja, und
die Vollpreistitel für 60 Euro.
Genau, die halt auch eher Intensivspieler sind, sag ich mal. Wohingegen jetzt eine Person, die irgendwie, weiß ich nicht, nehmen wir mal so die typische Hausfrau, die eben, was denn?
Ja, okay.
Ja, wir müssen es ja irgendwie jetzt geschlechtlich kodieren, ansonsten machen die Zahlen ja keinen Sinn.
Ja, aber die Hausfrau ist ja eine Tätigkeitsbeschreibung.
Genau, und jetzt nehmen wir mal die Hausfrau als sozusagen Frau über 18 Jahre, die Candy Crush spielt.
Ja, und ansonsten keiner Werktätigkeit nachgeht, oder was? Ja,
das spielt dabei jetzt keine Rolle, also die Tatsache,
weil du Hausfrau meintest.
Deswegen. Nein, das war jetzt einfach nur ein Beispiel. Also
okay.
Es spielt dabei keine Rolle, welcher Tätigkeit sie nachgeht oder okay, sowas. Aber
die Frau
was,
über 18.
Was relevant ist, ist eben, dass die Person vielleicht dann irgendwie Candy Crush spielt oder Farmville oder was weiß ich was und dadurch sozusagen gezählt wird als Person, die sich mit Spielen befasst, aber vielleicht nicht unbedingt die marktrelevante Zielgruppe von Publishern ist. Dass das natürlich, ich will darauf hinweisen, dass wenn ich sowas sage, dann natürlich auch wieder ein gewisses Stereotyp mitschwingt, ja, was ich auf gar keinen Fall reproduzieren möchte. Denn es gibt natürlich auch andere Fälle. Aber ich glaube, die Marktlage gestaltet sich so, dass Publisher eben doch aus einem bestimmten Grund spezifisch um die jüngere männliche Zielgruppe werben. Besonders wenn es um irgendwie AAA-Titel auf der Xbox One geht.
Ja, außerdem ist ja auch die Frage tatsächlich auch der, also man muss das ja nicht von dem Geschlecht aus aufziehen im Sinne von, ja, Mädels haben halt kein Interesse irgendwie an, weiß ich nicht, Battlefield oder so, weil das ist so hart mit Männern und so weiter, sondern ist ja
Männerspiel.
Auch, genau, ein Männerspiel, so, genau, Krieg ist sowieso ein Thema für Männer,
die
ziehen ja auch in den Krieg, was sollen denn Frauen im Krieg, bla bla bla, sondern da ist ja auch teilweise die Frage, welche Identifikationsangebote oder irgendwie interessanten Geschichten werden da angeboten, mit denen sich halt Leute identifizieren können. Weil ich spiele jetzt zum Beispiel auch kein Battlefield, weil mich das einfach nicht anspricht.
Bist zu weich, meichgespülter Pazifisten-Veganer.
Ja, wahrscheinlich linksgrün
versiffter.
Genau, ich wollte gerade sagen,
Student wahrscheinlich noch, Geisteswissenschaft wahrscheinlich noch.
Nee, damit
kann immer richtig arbeiten.
Kannst du kurz Entschuldigung. Den AfDler in dir exerzieren lassen?
Das ist meine zweite Persönlichkeit sozusagen. Das ist dann der rechtskonservative AfDler. Der wohnt dann noch in mir und der kommt dann hin wie der Pazifist da. Aber für Deutschland kämpfen.
Die haben sich ja hoffentlich demnächst selber zerlegt, aber anderes Thema.
Ah, das wäre so gut.
Ja, auf jeden Fall. Was wollte ich denn jetzt?
Ich weiß es nicht mehr. Ich habe dich völlig aus dem Konzept gebracht.
Und irgendwie ich weiß es noch. Ich muss nur den Faden wiederfinden. Und zwar, nämlich das, was ich sagen wollte, ist, wie gesagt, das ist ja quasi keine, also im Sinne von, wenn A, dann B, Kausalität. Und sowieso auch nicht unbedingt so eine Kausalität, aber jetzt stark vereinfacht dargestellt, sondern ja auch eine Frage von, was wird für ein Angebot gemacht. Und ich finde aber trotzdem auch diese Unterscheidung, die da immer so ein bisschen mitschwingt oder also in so einem Subthema irgendwie immer adressiert wird von wegen, ja, die Mädels, die spielen ja aber dann ja nur Candy Crush. Das ist ja eigentlich kein richtiges Spiel und so weiter. Also das, ich finde einfach irgendwie, die kompletten Spiele werden gezählt und man kann dann nochmal differenzieren und danach fragen, warum spielen die Leute unterschiedliche Sachen und da halt auch so einen Gender-Punkt draufbringen, aber das dann an der Stelle wieder zu marginalisieren im Sinne von, ja, das sind ja diese Spiele, die Frauen und Mädchen spielen an der Stelle und das sind ja auch keine richtigen Spiele, finde ich schwierig, aber das hast du ja gar nicht gesagt. Ich will gar keine Strohmann-Debatte aufmachen, sondern nur darauf hinweisen, dass das oft dann im Diskurs, wir sind ja der Pixel-Diskurs, wir untersuchen den Diskurs, häufig dann irgendwie adressiert wird im Sinne von, dass Gamer, also das ist ja auch teilweise ein Abwehrmechanismus von männlichen Gamern, die dann irgendwie sagen, ja, von wegen, wir sind jetzt irgendwie voll heterogen und so weiter und da sind ganz viele Frauen bei uns unterwegs, wir sind hier so ein Männerbund, so, ich hole hier gleich erstmal meine Uncharted-Burschenkappe raus ungefähr, keine Ahnung.
Uncharted Germania ist die Burschenschaft. Aber was ich sagen wollte, ist, dass dieses Stereotyp, ja, das ist ja auch genau das, worauf ich vorhin hinweisen wollte,
ja,
und das, was du auch angesprochen hast, ist ja auch etwas, das sich selbst reproduziert, indem man nämlich immer sozusagen, oder indem man davon ausgeht, dass, Battlefield ist nichts für Frauen, wird also entsprechend für Männer hin beworben, wird dadurch wiederum reproduziert als exklusiver Männerclub sozusagen. Ja. Das schreibt sich dann immer weiter fort. Und das ist natürlich aus einem Marketingkalkül entstanden, das vielleicht irgendwo aus ökonomischer Perspektive irgendwie seine Berechtigung hat, aber auf einer gesellschaftlichen Ebene natürlich kompletter Unfug ist.
Wenn wir gerade nochmal zu der Statistik zurückkommen, was ich interessant finden würde, wäre ein Zusammenhang zwischen Bildungsabschlüssen und präferierten Spielen, weil ich zum Beispiel auch zwischenzeitlich schon mal die These, noch nicht irgendwie die Meinung, aber irgendwie den Verdacht hatte, dass so diese ganzen Indie-Titel und so weiter auch eine Möglichkeit sind, sich selber abzugrenzen zu einem Battlefield und Klientel zum Beispiel auch oder halt zum Beispiel für ein bestimmtes Klientel gar nicht zugänglich ist, was aber halt auch damit zu tun hat, weil es da eben entsprechende Hürden gibt, die es ja abzubauen gilt. Also so dieses, der Battlefield-Spieler und so weiter, das kann man ja auch durchaus kritisieren im Sinne von, also mir ist es letztens klar geworden an dem Moment, wo ich mich darüber aufgeregt habe, dass wir im Kino waren und so einen ganz tollen Film geguckt haben und das waren so, da konnte man per Flatrate ins Kino gehen und das hat halt auch anderes Klientel angelockt und die haben den Film halt nicht verstanden. Und ich habe mich total darüber aufgeregt, dass die dann halt laut geworden sind und sich über den Film lustig gemacht haben. Dann ist mir dabei aber aufgefallen, dass es total herablassend an der Stelle ist, weil es ja durchaus sein kann, dass ich den Film halt irgendwie anders wahrnehme wegen einem akademischen Background. Und diese These, um wieder zurück, ich schweife gar nicht ab, sondern ich führe aus, würde ich halt auch auf Spiele anlegen. Dementsprechend wäre es jetzt spannend, kannst du mir dazu was sagen?
Dazu kann ich dir nichts sagen, aber falls, es könnte sein, dass was in der Studie ist, essentialfacts.theesa.com. Ich habe aber drei andere Sachen habe ich noch dabei.
Ja.
Und zwar zum Thema VR. Ein Drittel der Spieler gibt an, dass sie sich im nächsten Jahr ein VR-fähiges Gerät kaufen wollen. Ja, also eine VR-Brille oder sowas. Nicht jetzt unbedingt eine PS4, die das zwar grundsätzlich kann, aber schon, also ein VR-Endgerät. Außerdem, mehr Spieler. 53% der Vielspieler spielen Multiplayer-Titel online, also 6 Stunden pro Woche im Durchschnitt, und lokal mit Freunden 5 Stunden pro Woche im Durchschnitt. Außerdem, wenn es um Kinder geht, 90% der Eltern sind gegenwärtig, wenn ihre Kinder digitale Spiele kaufen. Und auch das ist auch was auch wieder so eine gängige Vorstellung vielleicht ein bisschen entkräften kann, 67% der veröffentlichten Titel in 2016 waren ohne Altersbeschränkung oder 10 Jahre plus. Das ist ja in den USA, ist ja dieses ESRB-Rating, ja. Und das ist dann einfach Everyone oder 10 plus. Was also auch ein bisschen, die Killerspieldebatte in Anführungszeichen gibt es ja gegenwärtig nicht, dann brodelt sie nur so ein bisschen. Aber das wäre so eines dieser Argumente, wo man halt einfach sagen könnte, 67% der Titel sind total, also ohne Alterseinschränkung, kann man also nicht davon sprechen, dass Spiele jetzt nur aus Gewalt und Tod bestehen. Mhm. Nummer 2. Ich habe eine kleine tragisch, aber auch schöne Geschichte mitgebracht von Kotaku.com. Hin und wieder braucht man ja auch mal eine schöne Geschichte vielleicht. Und der Titel des Artikels ist folgender. Disabled streamer receives 100 in donations after bullies kick him from match. Von Gita Jackson, wie gesagt, Kotaku.com. Die Geschichte handelt von einer Person, die den Nickname Loop trägt. Ich habe jetzt den richtigen Namen nicht rausgeschrieben, weil der hat jetzt keine Relevanz. Das ist ein 17-jähriger Counter-Strike-Streamer. Aufgrund von einer Nervenkrankheit, einer vererbten oder einer ererbten Nervenkrankheit ist er schwerbehindert. Er sieht sehr schlecht und auch ein Großteil seiner Zähne wurden entfernt. Das ist an der Stelle relevant, denn er hat jetzt in der vergangenen Woche am Montag getan, was er relativ häufig tut. Er hat gestreamt und ist dabei also in eine zufällige Counter-Strike Global Offensive Lobby beigetreten und hat gleich am Anfang ganz kurz gepostet in den Chat, dass er eine Sprachbehinderung hat, aber dass er trotzdem ganz normal mitmischen kann, dass er auch irgendwie ansagen kann, wo Gegner sind und sowas. Aber er ist eben etwas schwerer verständlich. Hat also so einen kurzen Textpost in den Chat geschmissen.
Ja, das ist super.
Daraufhin wurde er als Troll beschimpft und von seinem Team gemutet und kurz darauf dann vom Server gekickt. Das Ganze ist auch als Video aufgezeichnet, da er ja gestreamt hat dabei und auch sich selbst dabei gefilmt hat. Und man sieht also, dass ihn das sehr mitnimmt. Ja? Das ist also überhaupt nicht schön. Also ja, ganz offensichtliche Diskriminierung, die da stattfindet. Weil die Spieler auch einfach nicht, also überhaupt keinen Gedanken daran verschwenden, dass es Leute gibt, die tatsächlich irgendeine Behinderung haben oder in irgendeiner Form behindert sind. Daraufhin hat aber einer der Zuschauer, der gerade diesen Stream geschaut hat, einen Post auf Reddit geschrieben. Jetzt ist ja Reddit sowieso eine sehr starke Community, die auch immer mal wieder echt tolle Sachen machen. Und hat dort die Reddit-Community um Unterstützung für diesen Streamer gebeten, die sich dann auch prompt einstellte. Die Zuschauerzahlen von Loop sind in die Höhe geschossen. Er hatte um 5000 Leute, die auf einmal zugeschaut haben. Und er erhielt auch Hunderte von Dollar als Spenden. Und noch während des Streams dann hat seine Mutter, die gegenwärtig war, im Krankenhaus angerufen und einen Termin für eine OP vereinbart, die Loop wirklich helfen konnte oder wirklich helfen kann, die sich die Familie aber sonst nicht hätte leisten können. Aber aufgrund dieser ganzen Streamspenden ist es eben möglich gewesen. Und das fand ich eine wahnsinnig schöne Geschichte, die ich einfach mitbringen wollte.
Ein bisschen Tränen in den Augen.
Ja.
Also, weil das auch so schön ist im Sinne von, da passiert irgendwie was Bescheuertes und quasi ein Problem, also kann man metaphorisch sagen, ein Problem wird in Licht verwandelt.
Genau, und man sieht auch wirklich, wie er völlig fassungslos vor diesem Stream ist, ja, und dann irgendwie so ganz nah am Monitor sitzt, um das lesen zu können, und dann irgendwie sieht man so die Spenden aufpoppen, donated $500 und sowas. Ja, das ist, ich finde, das ist das Schöne auch. Bei Reddit kommt das immer mal wieder vor. Das also auch irgendwie, auch so, das ist jetzt wirklich eine Sache, die wirklich eingeschlagen ist, jetzt sage ich mal, diese Geschichte, aber auch kleinere Sachen. Ich habe neulich einen Post entdeckt, da hat ein Vater gepostet, irgendwie sein 9-jähriger Sohn hat irgendwas Tolles in einem Spiel geschafft und ist total glücklich. Und der streamt halt auch oder macht irgendwie auch, hat einen YouTube-Kanal und dann maybe you can show him some love, sozusagen. Und dann sind ganz viele Leute auf das Video geklickt. Der Junge, der eigentlich überhaupt keine Zuschauer hat, irgendwie 2-3, hatte halt auf einmal irgendwie 3.000, 4.000 Leute, die sich das angeschaut haben und irgendwie Kommentare geschrieben haben und richtig Leben in diesen Kanal gebracht haben. Das ist immer so dieses kleine Reddit-Wunder, was immer mal wieder stattfindet. Aber das war diese Geschichte. Gibt es gar nicht groß was weiter zu sagen. Ich wollte die einfach nur mal mitbringen. weil wir ja auch mal das Thema der Repräsentation von Behinderungen und auch Spielen mit Behinderung hatten im Themenmonat Februar. Nummer 3. Horizon Zero Dawn. Unerfüllbare Erwartungen. Von Daniel Ziegener. Superlevel.de. Daniel Ziegener, schöne Grüße an dieser Stelle, hat einen Artikel veröffentlicht über Horizon Zero Dawn und das Spiel kritisiert, weil er seine Erwartungen darin nicht erfüllt sah. Ich lese einfach mal den Anfang des Artikels vor. Das ist so ein bisschen der Aufmacher. Wir können ja anhand des Artikels, dachte ich, kann ich jetzt noch ein bisschen meine eigenen Horizon-Eindrücke beisteuern. Mhm. Zitat von Daniel Ziegener. Angesichts der einstimmigen Begeisterung von Horizon Zero Dawn fühlte ich mich in den letzten Wochen fast wie ein Ausgestoßener. Eine Rezension nach der anderen lobte die gelungene Übernahme altbekannter Mechaniken aus anderen Open-World-Spielen. Und vielleicht war genau das der Grund, warum mich dieses Spiel so frustriert hinterlassen hat. Vielleicht habe ich einfach endgültig genug von der Game-Design-Monokultur, von Audiotagebüchern über den Weltuntergang, von farbig markierten Karten, an denen ich hochklettern farbig markierten Kanten, an denen ich hochklettern kann und von überfüllten Landkarten in einer ebenso schönen wie beliebigen Spielwelt. Zitat Ende. Daniel Ziegener beschreibt also seine enttäuschten Erwartungen, denn scheinbar hatte er sich ein deutlich kreativeres Spiel vorgestellt, als Horizon Zero Dawn letztendlich geworden ist. Er schreibt auch unter anderem, dass das, was er erwartet hatte, eher so war, Zitat, ein Shadow of the Colossus mit den Produktionswerten von Killzone. Zitat Ende. Mein Gedanke dazu. Ja. Also Daniel Ziegener hat da im Grunde recht. Dem würde ich zustimmen, denn es ist einfach so, Horizon ist kein mutiges Kunstprojekt, sowas wie Shadow of the Colossus eben war. Kein Indie-Titel, es hat auch nicht den Anspruch, das zu sein, sondern es ist ein Mainstream-Titel, der wirklich also etablierte Formeln und Mechaniken aufgreift und auch also narrative Formeln auch, also eine Erzählung, und das zum gegenwärtigen Zeitpunkt Bestmögliche daraus macht, würde ich sagen. Es nimmt einfach, wir hatten da schon mal drüber gesprochen, diese klassische Ubisoft-Formel, poliert es auf, fügt ein paar interessante Sachen hinzu, die Charakterentwicklung, alles, was in dem Spiel passiert, das ist alles nichts, was man nicht schon vorher irgendwo gesehen hätte, aber es ist einfach auf einem sehr hohen qualitativen Niveau. Aber es ist jetzt keine Innovationskanone.
Das kann aber ja trotzdem auch was Gutes sein.
Für mich ist es vollkommen in Ordnung, weil auch solche Sachen kann es ja durchaus geben. Die Ubisoft-Formel ist ja nicht umsonst so verbreitet und man kann was Gutes daraus machen, wenn man es richtig macht.
Und es kann ja dadurch auch was Eigenes sein, dadurch, dass es eben viele Dinge einfach zusammenfügt, die halt bereits schon vorhanden sind, das besonders richtig macht. Ich habe es jetzt selber noch nicht gespielt, aber ich vertraue da deinem Urteil. Auch für die Analogie zum Film, wenn man sich zum Beispiel La La Land anguckt, der letztens irgendwie durch die Decke gegangen ist, der hat auch einfach nur viele Sachen wieder quasi hervorgeholt, poliert und gut gemacht. Oder wenn man sich Star Wars anguckt, das ist im Endeffekt die Kulturgeschichte der Welt, die da erzählt wird und quasi jede Geschichte und auch quasi die klassische Heldengeschichte und so weiter. Aber trotzdem ist es als eigenständiges Produkt beziehungsweise als eigenständige künstlerische Leistung eben doch etwas, was man ja nicht missen will. Und genauso würde ich das da an der Stelle bei Horizon sehen. Und das heißt ja auch nicht, dass es nicht auch andere Titel gibt, die das, also die vielleicht innovativer sind, aber dann vielleicht halt nicht das machen, was Horizon macht.
Die auf unerprobten Pfaden wandeln.
Ja, die vielleicht dann auch entsprechende Mankos haben. So.
Ja. Inwiefern man das in Kauf nehmen muss, darüber reden wir ja gleich noch bei einem anderen Artikel. Ja. Ich habe noch einen weiteren Punkt von Daniel Ziegener mitgebracht. Zitat. Trotz des Weltuntergangs ist Horizon in mancher Hinsicht sogar mehr Utopie als Dystopie. Vorurteile und Diskriminierung aufgrund von Geschlecht oder Haut scheinen mitsamt der alten Welt untergegangen zu sein. Dank seinen diversen Figuren setzt Horizon die Forderung nach mehr Repräsentation mit einer Leichtigkeit um, dass es für andere Spieler eigentlich keine Ausreden mehr gibt, es Guerilla nicht gleich zu tun. Zitat Ende. Guerilla ist übrigens das Entwicklerstudio, Guerrilla Games. Und ja, auch da würde ich wieder zustimmen. Denn das Famose daran ist wirklich, dass in Horizon ist es jetzt nicht so spürbar, es bindet jetzt irgendwie auf die Nase, so, hey, hier ist Diversity, hey, wir sind voll culturally sensitive und sowas. Ganz und gar nicht, ja. Sondern es wird einfach mit so einer selbstverständlichen Leichtfüßigkeit umgesetzt, dass es einfach keine Rolle spielt.
Das sollte ja auch das Ziel sein.
Genau das ist letztendlich das Ziel. Und Horizon macht das sehr gut als große AAA-Produktion und das finde ich schön. Aloy, ja, ist ein starker Protagonist, ein starker weiblicher Protagonist. Menschen ganz unterschiedlicher Hautfarbe sind vertreten und auch der erste Stamm, dem man begegnet, die Nora, sind matriarchal organisiert und verehren einen weiblichen Gott. Aber wo ich Daniel Ziegener dann nicht mehr zustimmen würde, ist in der Tatsache, dass diese Aspekte von Diskriminierung ganz verschwunden werden, weil was Horizon nämlich auf der anderen Seite macht, und das ist schon gut, sie zeigen jetzt nicht nur einfach sozusagen gelebte Diversity und das ist alles so toll und funktioniert und so weiter, sondern gesellschaftliche Konfliktachsen werden durchaus thematisiert und auch explizit thematisiert. Ich habe dir da ein Beispiel mitgebracht aus einer Nebenquest. Und zwar die Hunter's Lodge, das ist sozusagen eine Jagdgilde. Die befindet sich in der größten Stadt des Spiels, in Meridian. Es gibt da nicht viele Städte, aber es gibt eine große Stadt, Meridian. Und da ist eben die Jägergilde, sage ich jetzt einfach mal, an die eine relativ umfangreiche Nebenquest-Reihe geknüpft ist. Und diese Hunter's Lodge hat eine ziemlich lange Tradition. Ursprünglich war das so, dass nur die in Meridian heimischen Karja, das ist also ein Volk, Karja, ja, die konnten dieser Hunter's Lodge beitreten. Die hatten das explizite Privileg, exklusive Privileg, der Hunter's Lodge beizutreten. Der neue König allerdings, der in Meridian an der Macht ist, hat allerdings verfügt, dass also jedermann soll Zugang bekommen zu der Hunter's Lodge. Es ist sogar so, dass man die Satzung der Hunter's Lodge einsehen kann und da ist noch erkennbar, die alten Regeln stehen alle noch da und sind dann immer durch einen Nachsatz entkräftet. Durch König so und so ist die vorherige Regelung außer Kraft.
Das ist die Animal Farm-Geschichte.
Ja, meinetwegen.
Also da steht ja auch auf der Scheune steht erst immer was und dann aber oder wurde dann immer hinzugefügt.
Genau, also immer ein Nachsatz, der das vorherige entkräftet. Ja. Und auch der Anführer von dieser Lodge, wenn du da hinkommst, der hält an dieser rassistischen Tradition auch fest. Der findet das falsch, dass du da bist. Der diskriminiert Aloy auch ganz offen. Übrigens auch viele andere Figuren in dem Spiel diskriminieren Aloy, weil sie weiblich ist und weil sie aus einem Stamm kommt, den sie als Savage bezeichnen, als Wilde sozusagen, ja, als nicht zivilisierte, eben dieser naturverbundene Stamm. Und dann wird das Ganze nochmal, diese Kritik nochmal auf die Spitze getrieben und sozusagen sehr präzise formuliert, als dann Aloy erzählt, dass es sie total stört und nervt, dass sie in ihrer Heimat eine Ausgestoßene ist. Also sie ist sozusagen nicht Teil des Stammes der Nora, sondern ausgestoßen, Outcast, von Anfang an schon. Aber wenn sie jetzt jenseits ihrer Heimat ist, sie dann ständig auf die vermeintliche Zugehörigkeit zu dem Stamm reduziert wird. Und das finde ich super spannend. Super spannend. Also da würde ich sagen, ja, gelebte Diversity einerseits, auf der anderen Seite aber auch Problematisierung von gegenwärtig vorhandenen Diskriminierungsformen, schafft Horizon beides ziemlich gut.
Was ist denn Horizons Erklärung, warum das so funktioniert? Also weil du hattest gerade noch irgendwie gesagt, es gibt einen König, beziehungsweise, also was ist die, es gibt Stämme, aber und es gibt eine matriarchale Göttin, aber was ist quasi die haben die eine Demokratie oder also?
Nee. Das Ding ist, es gibt sozusagen mehrere unterschiedliche Völker und die haben alle ihre eigenen Traditionen und ihren eigenen Glauben, ihre eigene Organisationsform. Und da gibt's auch, es gibt da Collectibles zu finden, wo dann immer ein Reisender sozusagen Reisetagebücher schreibt. Und der schreibt immer über diese Kulturen und auch deren Traditionen, sodass man ein bisschen mehr darüber erfährt. Das ist alles super spannend, weil jede dieser Völker repräsentiert sozusagen eine gewisse Organisationsform, die auch in der Realität sich vorfindet. Sodass, also, wenn wir jetzt die Karja nehmen, da ist es halt so, die haben mit dieser Göttin und sowas alles nichts zu tun.
Ja, okay.
Die sind komplett separat davon. Bei denen ist es so, die glauben sozusagen an den Sonnengott. Und der Sonnengott bestimmt immer den Sonnenkönig. Und der Sonnenkönig hat dann sozusagen das exklusive Privileg, mit dem Sonnengott zu kommunizieren, und der ist dann sozusagen alleiniger Herrscher.
Aber das sind ja auch die, die nicht divers sind, sondern die ja exklusiv sind und ja auch diskriminierend und irgendwie so eine Rassenideologie haben.
Ja, also der vorherige ja, und dann kommt ein neuer Sonnengott, Sonnenkönig. Und der wirft sozusagen das Ganze über den Haufen und überschreibt die alten Regeln, weil er der Ansicht ist, dass es Quatsch ist.
Okay, anders gefragt, beziehungsweise anders. Also das, was ich mir gerade so ein bisschen als Frage aufmacht, ist, ob die Narration von Horizon, warum diese Diversität so gut funktioniert oder quasi ein diskriminierungsfreier Raum so funktioniert oder eine diskriminierungsfreie Utopie, wo Menschen halt einfach Menschen sind, und nicht halt irgendwie eingeteilt werden nach Hautfarbe und so ein Quatsch, also die Einteilung, nicht die Hautfarbe, dass das funktioniert, weil sie eben nicht, also quasi keine Hochzivilisation, also könnte man da jetzt auch stundenlang drüber diskutieren, aber keine Technologie quasi im weitesten Sinne haben, sondern naturverbunden sind, und weil sie eben keine Demokratie anscheinend haben, sondern weil es Könige gibt, Stammesführer und so weiter, im Sinne von, wir brauchen jemanden, der uns eint, als, das ist so diese Perspektive von, heute sind wir keine Deutschen mehr, keine irgendwas, sondern Europäer unter einem Anführer, der das auch bestimmt hat.
Das ist tatsächlich nicht der Fall in Horizon. Okay. Sondern
das würde ich jetzt kritisieren. Das wäre nämlich eine schwierige Erzählung.
Nein, also diese unterschiedlichen, nennen wir es jetzt mal, wir können es Völker oder Kulturen oder was auch immer, ja, also unterschiedliche, es sind ja nicht alles Stämme in dem Sinne, ja, sondern die haben unterschiedliche Arten und Weisen, wie sie ihre Zuschreibungen haben. Ich glaube, es sind mindestens 5 müssten es sein, die im Spiel explizit vorkommen. Und die sind teilweise untereinander verbündet oder verfeindet. Und es gibt dann auch irgendwie eine Geschichte, auf die hat sozusagen schon vor der diegetischen Zeit stattgefunden, vor der Zeit, in der die Erzählung von Horizon beginnt, wo es also ganz blutige Kriege gab und Raubzüge, und die sind noch gar nicht so lange her. Und dann gibt es irgendwie die Nora, davon kann ich ganz frei erzählen, weil die sind relativ am Anfang. Die haben halt eben so einen kleinen Teil des Landes, den sie für sich beanspruchen. The Claim heißt es auch, oder The Embrace. Und wenn du, da gibt es ganz strenge Regeln. Also wenn du dieses Gebiet verlässt als Mitglied des Stammes, wirst du ausgestoßen. Du darfst nicht mehr zum Stamm zurück, sondern bist dann ein Outcast. Die matriarchale Gesellschaft funktioniert so, das fand ich auch ganz spannend, das erfährt man auch sehr früh, deshalb ist auch kein Spoiler, funktioniert eben so, dass es jetzt nicht darum geht, wer irgendwie gewählt wird oder sowas, sondern es geht immer nach Familien. Ja, also wer die größten Familien hat und davon die älteste Person, ist dann sozusagen High Matriarch. Und dann gibt's noch so Nora Mothers, die halt irgendwie da Anwärterinnen drauf sind und so. Also es gibt immer auch hierarchische Strukturen, es gibt auch immer Diskriminierungsstrukturen innerhalb dieser Gruppen. Mhm. Ja. Und sie sind zusätzlich nochmal untereinander verfeindet. Also es ist gar nicht so, dass irgendwie jetzt Horizon Friede, Freude, Eierkuchen zelebriert, sondern es sind einige der Konfliktachsen eben verschoben, dadurch, dass beispielsweise die Hautfarbe für die Nora überhaupt keine Rolle spielt, sondern da geht es um ganz andere Dinge, wie Fertilität zum Beispiel, die Hörigkeit gegenüber den gläubigen Gesetzen, ja, sowas.
Okay, muss ich mich nochmal mit auseinandersetzen, also.
Daniel Ziegner kritisiert außerdem weiterhin, dass...
Ja, genau, lass uns mal zum Artikel zurückkehren.
Dass Horizon zwar ausgesprochen spannend sei, wenn es um die Kämpfe gegen Maschinen geht, er beklagt sich aber darüber, dass die Kämpfe gegen die menschlichen Gegner sehr generisch ausfallen. Und auch da würde ich sagen, ja, das stimmt. Die Auseinandersetzung mit menschlichen Gegnern, es gibt Banditen zum Beispiel, so Banditencamps, das funktioniert alles ganz klassisch. Du kommst zu dem Banditencamp, du kriegst eine nette Nebenquest, die ist auch wirklich schön erzählt, und im Grunde töte alle und dann gehört das Banditencamp dir, du kannst da speichern, du kannst da Sachen verkaufen mit einem Händler und so weiter. Und die Kämpfe gegen die menschlichen Gegner sind tatsächlich weitaus weniger spannend. Für mich war es manchmal eine Herausforderung, weil das sind meistens viele und auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad sind sie auch gar nicht so schwach. Deshalb schleichst du dann da in diese Camps rein und dann überlegst du dir, gute Punkte, wo du Fallen aufstellen kannst, die dir dann nachher den Kampf erleichtern. Versuchst du erstmal bis zum Alarm, die haben immer so ein Alarmding, durchzuschleichen und den Alarm sozusagen kaputt zu machen, damit die
und dann springst du von dem nächsten Haus mit der Attentat-Taste.
Ja, das kannst du auch machen. Also, das ist alles. Du kannst,
sprechen wir von Horizon oder sprichst du gerade von Assassin's Creed?
Eben, deshalb sage ich ja, das Horizon fühlt sich teilweise sehr ähnlich an wie Assassin's Creed in gut. Ja. Also, es ist tatsächlich so.
Shame.
Nein, ist tatsächlich so.
Nein, ist also, auch wirklich so.
Ich kenne jetzt die neueren Assassin's Creeds nicht, vielleicht sind die mittlerweile auch ganz famos.
Nö.
Aber meiner Erfahrung nach jedenfalls fühlt es sich an wie Assassin's Creed in gut, weil du halt auch, du kannst auch irgendwie von oben so eine Angriffsdings machen und so, ja. Und du kannst sie in hohem Gras verstecken und dann so Silent Attacks machen, um die Wachen auszuschalten. Das geht alles. Interessanterweise sogar, wenn ich das noch anbringen darf, das Klettern. Funktioniert fast genau wie bei Assassin's Creed und es sieht auch fast genau so aus. Also, ne, du hast immer so Kanten und so Dinge, an denen du dich, wo du sofort siehst, daran kannst du hochklettern.
Und du hältst R2 zum Hochspringen?
Nee, das tatsächlich ist nicht notwendig, sondern du springst einfach nur einmal dran und dann hältst du die Richtung gedrückt und sie bewegt sich dann da lang. Und manchmal, wenn größere Abstände sind, dann musst du halt springen, dann setzt du eine ganz kurze Zeitlupe ein. So. Und dann greift sie das sozusagen in letzter Sekunde. Funktioniert im Grunde wie Uncharted und Assassin's Creed. Das ist so eine Mischung aus beidem.
Okay.
Das ist eigentlich ein ganz gutes Beispiel, warum man sagen kann, es ist kein Innovationsbolzen, sondern es nimmt einfach das, was es schon gibt an etablierten Mechaniken, bringt es zusammen und macht es halt, poliert es halt richtig schön auf. Also, dass es halt auch wirklich Spaß macht und nicht öde ist. Die KI von den Wachen allerdings, wir sind ja bei den menschlichen Gegnern, ist sehr dürftig, ja. Sodass eigentlich die beste Strategie, die du eigentlich immer hast gegen die menschlichen Gegner, ist, du schleichst dich ins hohe Gras und dann pfeifst du.
Wie bei Assassin's Creed.
Und dann sagen die, huh, what's that? Und dann
kommen sie so angelaufen. Creed.
Wie bei Assassin's und dann Creed. Leuchtet unten auf, wenn sie nah drin, Silent Attack.
Fuck. Wie bei Assassin's Creed.
Und dann sind sie tot und dann kommt dann.
Wie bei Assassin's
Creed. Dann kommt dann der Nächste und sagt so, huh. There's a body over there.
Ich renn mal hin. Wie bei Assassin's Creed.
Und dann kannst du auch den ausschalten. Bis dann irgendwann
wie bei Assassin's Creed.
Eben, genau. Ja, wie bei Assassin's Creed. Es ist, ich sag ja, es ist dem sehr ähnlich. Ich glaube aber, dass wenn du Horizon spielen wirst, wirst du nicht mehr Assassin's Creed spielen wollen, weil es einfach besser ist.
Das kommt drauf an, wie der nächste Teil wird. Der spielt ja in Ägypten und ich habe als Kind immer sehr, sehr mich für Ägypten interessiert und ich habe da noch Hoffnung. Und sie haben sich ja jetzt Zeit gelassen.
Ich habe keine Hoffnung.
Haben sie ja jetzt von Horizon, ich auch nicht. Ich hab auch schon fast mittlerweile keine Lust mehr, weil ich spiele ja gerade, nachdem ich Unity gespielt habe, direkt Syndicate und ist auch momentan erstmal gut.
Darf ich was? Oh, eine Sache, bei der ich wirklich zwiegespalten bin.
Ja, Stefan, du musst nur langsam zum Ende kommen.
Wieso?
Weil, bevor wir den nächsten Artikel machen, ich aufs Klo muss. Oder du redest jetzt mit dir selber. Kannst du dir aussuchen.
Okay, geh du kurz aufs Klo. Ich rede jetzt währenddessen mit mir selber.
Das ist mir tatsächlich noch nie passiert, aber ich sitze hier schon so eine Weile.
Auf heißen Kohlen, ne? Okay, Tobi geht kurz auf Toilette und ich erzähle euch, liebe Leute, jetzt sind wir ganz unter uns. Jetzt können wir über Tobi lästern. Der Tobi ist ja auch so doof, ne? Das ist echt ein doofer Typ. jetzt geh. Der Tobi ist echt doof. Also, das Ding ist, dass am Ende von Horizon und ich sag jetzt nochmal, das ist eigentlich kein richtiger Spoiler, sondern es ist nur ein, wie sagt man, es ist eher eine strukturelle Sache. Ich verrate nichts Inhaltliches, also ihr müsst nicht skippen, selbst wenn ihr das Spiel noch spielen wollt. Möchte ich sagen, dass es gibt am Ende von Horizon eine Andeutung, einen Hinweis, einen kleinen Teaser auf ein mögliches Sequel. Und ich finde das ein bisschen problematisch. Ich tue mich schwer damit, weil ich nämlich eigentlich, also ich habe Horizon sehr genossen für die Zeit, die ich es gespielt habe. Es waren jetzt 91 Stunden bis zur Platin-Trophäe. Und ich finde es so gut, wie es ist, in sich abgeschlossen im Grunde. Es erzählt auch eine abgeschlossene, runde Geschichte. Also es ist nicht so, dass dann irgendwie Fortsetzung folgt, käme. Und mir setzt der Gedanke so ein bisschen zu, dass dann da einfach so ein Sequel kommt. Es gibt da durchaus Möglichkeiten, wie man das machen kann. Also Bereiche von, also dieser Welt, die noch nicht vollständig erkundet sind und so weiter, wo man durchaus eine Geschichte weitererzählen könnte. Aber ich fürchte dann, bei mir gehen sofort die Alarmglocken an, wenn ich jetzt das mit Tobis heißgeliebtem Assassin's Creed vergleiche, dass man irgendwie in die Situation kommt, einen Titel nach dem anderen zu produzieren, weil es sich eben gut verkauft, die sich aber dann so ähnlich sind. Der Tobi ist total doof. Tobi ist gerade wieder reingekommen. Und dann gibt es dann Sequel nach Sequel, es wird irgendwie eine Reihe und sie wird letztendlich zwar auf einem hohen Niveau sein, aber sie wird trivial. Insofern wäre es mir eigentlich lieber, wenn man einfach sagt, es wird sowieso noch einen Story-DLC geben, der wahrscheinlich eine Nebengeschichte in die Tiefe arbeitet, wenn man einfach sagt, okay, das ist jetzt Horizon Zero Dawn, die Geschichte dieser Welt ist erörtert, es gibt vielleicht noch ungeklärte Fragen, das überlassen wir aber auch den Leuten da zu interpretieren, was da ist, da vielleicht auch einfach selbst eigenständig Geschichten weiterzuspinnen und damit lassen wir es einfach gut sein. Das fand ich dabei so ein bisschen bedenklich. Tobi, du bist wieder da.
Ich bin wieder da.
Ich habe auch nur ein bisschen über dich gelästert.
Das ist mir.
Stehst du jetzt drüber, ne?
Auch schon was, egal.
Ich lese noch, ein Abschlussstatement vor von Daniel Ziegner und dann bin ich fertig mit diesem Artikel. Zitat: Die wirkliche Schwierigkeit liegt darin, der Spielwelt Leben einzuhauchen. Im Fall von Horizon kommt dieses nicht aus dem Spiel selbst, sondern von seinen Fans. Sie sind es, die Aloys leere Seiten mit Inhalt füllen. Ich kann und will niemandem absprechen, dieses Spiel zu lieben. Denn letztendlich ist wohl egal, dass Horizon für mich nur ein weiterer wunderschöner, bedeutungsloser Massenmord ist. Ich hätte einfach nicht zu viel erwarten sollen. Zitat Ende. Kleiner Fun-Fact noch zum Abschluss, Tobi. Extra für dich ausgesucht und ausgewählt. Mir ist was aufgefallen in den Credits von Horizon. Ashley Birch spricht Aloy. Und diese eben jene Person spricht auch, weißt du's? Ashley Birch?
Nee, sagt mir nichts.
Chloe in Life is Strange. Das ist mir während des Spiels überhaupt nicht aufgefallen. Aber dann, als die Credits liefen und ich sah, Aloy, Ashley Birch.
Oder ist beides in Englisch gespielt?
Ja. Okay, es ist auch die gleiche, wenn man es weiß, dann fällt einem das auch auf. Aber ich wusste es nicht.
Ich glaube, ich habe Life is Strange in Deutsch gespielt.
Gibt's was? Nein, Untertitel.
Untertitel. Ja, ich vergesse das immer, weil ich, also mein Englisch sprechen und also vorlesen ist nicht so gut, aber wenn ich quasi was konsumiere, vergesse ich am Ende, ob das auf Englisch oder Deutsch war.
Ja, na, ich führe mir immer alles auf Englisch zu Gemüte, wenn es im Original auf Englisch ist.
Ich normalerweise auch, aber
ich kann aber auch gut verstehen, wenn das, also manchmal sind Sachen auch einfach mit viel Umgangssprache und sowas. Ja. Es bringt dir halt auch nichts, wenn du die Hälfte verpasst. So, ne?
Ja, oder halt mit einem starken
Dialekt.
Dialekt, Landessprache dann.
Dann wird's schwierig. Tobi, wir kommen jetzt zum Thema der Woche, ne, glaube ich. Sprechen gleich über einen Artikel. Soll ich Musik machen oder so?
Ja, lass uns doch ein bisschen Kaffeehausmusik machen.
Kaffeehausmusik.
Bisschen Lounge.
Lounge-Musik.
Wir treffen uns ja heute auch ausnahmsweise mal abends, weil morgen ist noch eine Veranstaltung, zu der ich hin wollte, zum March for Science. Wir sind ja hier auch ein akademischer Podcast. Da geht es um Freiheit und den Stand der Wissenschaft. Der ist dann aber schon rum gewesen, wenn ihr den Podcast hört. Aber falls euch das interessiert, schaut doch mal nach March for Science im Internet.
Das Thema der Woche. Wir wissen noch gar nicht, wie wir es nennen, ne?
Also ich habe das so geplant, wir haben drei Platzhalter für drei Begriffe. Die ergeben sich aus den höchsten Spendern der Firmen, die wir gleich noch anrufen. Und dann heißt diese Episode Pepsi, Cola, Burger King.
Ich habe übrigens Guerilla Games auch angeschrieben, wenn wir gerade von Firmen sprechen. Und ich habe nämlich, mir ist aufgefallen, es gibt ja so Collectibles und in den Collectibles sind wunderschöne Geschichten. Das habe ich auch im Podcast schon mal erzählt. Es gibt so Metal Flowers, die man finden kann. Da sind dann, im Grunde ist es eigentlich ein Gedichtband, den man einsammelt. Und es gibt dann noch was ganz Fantastisches, nämlich die Apoca Shitstorm Tour. Die ist wirklich großartig, wo du sozusagen Einblicke in die Vergangenheit bekommst, geknüpft an eine wahnsinnig schön geschriebene Kurzgeschichte. Also eigentlich fast schon, also wirklich, ist eine lange Kurzgeschichte, ja. Und mich interessiert, wer hat das geschrieben und wie ist das, daran zu arbeiten? Und jetzt habe ich Guerilla Games angeschrieben und habe gesagt, könnt ihr mir mal sagen, wer das war, wer da maßgeblich dran beteiligt war und ob wir ein Interview mit der Person bekommen. Ob ich davon was höre, keine Ahnung.
Nee, steht nicht in den Credits.
Da sind halt dann die Lead-Writer und also weitere Autoren natürlich auch. Aber ich weiß ja jetzt nicht, wer das ist. Deshalb habe ich einfach mal das PR-Team kontaktiert.
Ja, mal schauen, ob da was bei rumkommt. Schreiben, weil selbst wenn du den Namen von den Leuten rausfinden würdest, schreibst du ja nicht direkt an.
Ja. Was hast du denn jetzt dabei? Du hast ein Thema der Woche. Thema der Woche mitgebracht.
Ne? Stefan, Markus Dittmar ist vom Fahrrad gefallen. Nachdem er auf das Fahrrad gestiegen ist, ist er vom Fahrrad gefallen.
Wieso machst du jetzt Pause, nur weil ich mir eine Zigarette geholt habe, oder?
Nee, ich wollte das nochmal unterstreichen. Ich mache das jetzt wie Donald Trump. Donald Trump macht das auch immer so.
It's great. It was great.
Dass er was sagt, zum Beispiel, genau. This was a great fun. Great fun. Great fun.
Niemand konnte wissen, dass Markus Dittmar vom Fahrrad gefallen ist.
Markus Dittmar ist vom Fahrrad gefallen. Vom Fahrrad gefallen. Nee,
nein.
Videospiele spielen ist ja auch oft so, als ob man eben wieder aufs Fahrrad steigt und das verlernt man eben nicht, weil die eben auch sehr viel gleich funktionieren. Nämlich der Artikel von ihm heißt Gedankenspiele über die Kunst des Verlernens, der auf Superlevel erschienen ist am 18.04.2017.
Mann, Superlevel, die können uns auch mal was überweisen langsam.
Nee, eigentlich müssen wir denen was überweisen, weil wir ständig über den Artikel reden.
Wieso, die sind doch öffentlich, kann doch jeder drüber sprechen. Dafür werden die doch geschrieben.
Ja, ich weiß. Aber
also, wenn die einen Artikel schreiben, den veröffentlichen, damit niemand drüber spricht, also entschuldige.
Ja, darum geht's ja gar nicht. Sondern worüber man mal sprechen sollte, ist zum Beispiel, dass, wie gesagt, allein vom technischen Videospiele sich halt sehr oft gleich gestalten. Also man kennt das, wenn man einen Controller in der Hand hat, fühlt man sich ein bisschen heimisch, ob man nun Final Fantasy, das ist ein schlechtes Beispiel, ob man halt nun irgendwie ein Jump'n'Run spielt, was 5 Jahre alt ist oder halt irgendwie gerade erst erschienen ist. Die Tastenbelegung wird ähnlich sein, auch bei einem Shooter. R2 ist irgendwie zum Schießen da, mit der L1-Taste läuft man schneller und so weiter. Brauche ich ja noch nicht mehr erzählen. Darüber muss man sogar, also mir geht es gerade so, dass ich darüber nachdenken muss, das ist ein bisschen wie Autofahren. Man überlegt nicht mehr, bin ich jetzt im dritten Gang, sondern das ist Muskelgedächtnis. Und das sagt er auch, dass da angesprochen wird. Das ist aber, sagt er, ebenfalls ein Problem, weil dadurch, dass wir immer wieder die gleiche Tastenbelegung haben, wird unser Gehirn da an der Stelle ja auch nicht herausgefordert, dadurch, dass die Tastenbelegung auch mal anders ist. Also zum Beispiel ein Fallout, wo die Sprungtaste auf Y ist, ist ja auch erstmal eine Herausforderung, das nochmal umzulernen. Und an diesem kleinen Nukleus der Tastenbelegung macht er halt das größere Thema, worüber wir ja gerade auch schon so ein bisschen in dem Horizon-Artikel gesprochen haben, auf der Frage nach der Repetitivität? Hätte ich jetzt gesagt.
Repetition.
Repetition, also von der, wie sagt man?
Wiederholung.
Ja, ein bisschen anders. Von der Wiederholung des Game Designs, also von dem alten Wein neuen Schläuchen. Genau, und halt aber auch darüber hinaus, also geht quasi von der Tastenbelegung zum Spieldesign, zur Spielekultur im Sinne von, dass es halt auch diese Problematik gibt, dass da auch viel reproduziert wird an Vorstellungen und auch irgendwie an Kultur im Sinne von, wie wir uns, also wir hatten ja vorhin auch schon das Geschlechterthema, wie da sich Spielekultur selber versteht und so weiter und das zum Beispiel auf solche Phänomene wie in Anita Sarkeesian erstmal negativ reagiert wird. Und, um nochmal zu Horizon zu kommen, was er zum Beispiel auch sagt, ist, und so ist ein optisch opulenter Titel wie Horizon Zero Dawn am Ende auch nicht mehr als das spielerische Äquivalent einer Doppelhaushälfte am Rande einer idyllischen Kleinstadt, deren Bahnhofsanschluss noch eingleisig ist, sicher unaufgeregt und die AfD liegt mit 15% in den Umfragewerten. Genau. Und er sagt aber auch, dass es halt, wie gesagt, diese Entwicklung mittlerweile gibt und man ja auch feststellen kann, weil nur weil jetzt...
Komm mal ein bisschen näher ans Mikrofon.
Ja, ich muss hier
so Min Jung, komm mal ein bisschen näher.
Rüber zu meinem Laptop schauen. Ich brauche den Artikel jetzt auch gerade nicht mehr so, weil ich will nämlich so ein bisschen die Diskussion eröffnen, weil er sagt halt, dadurch, dass jetzt irgendwie Anita Sarkeesian in einen Teil der Doppelhaushälfte eingezogen ist, gibt es O-Ton, das ist nicht meine Formulierung, nicht weniger Pixel-Ärsche zu bestaunen. Und nur weil es ein Dark Souls gibt, ist jetzt irgendwie die Vorstraße auch nicht irgendwie zum wilden Schießerei, sagt man nicht Ghetto. Ghetto finde ich doof. Also zum kriminalisierte Vorstadt geworden. So. Die Idylle geht dadurch auch nicht kaputt. Genau, also es gibt also diese drei Ebenen von Spielmechanik, Spieldesign und Spielkultur, wo er an, im weitesten Sinne, wenn man das verdichtet, kritisiert, dass es eigentlich immer wieder der gleiche Brei ist.
Sollen wir erstmal über die Spielmechanik sprechen?
Ja, wir können das ja auch ähnlich aufmachen.
Ich habe mich nämlich da gefragt, bei der Tastenbelegung, bei den Controls, da ist es für mich durchaus legitim und in Ordnung, wenn sich einfach gewisse Konventionen etablieren. So ist es zum Beispiel einfach vielleicht sinnvoll, ergonomisch irgendwie, dass man es so macht, dass man, wenn man jetzt ein Spiel hat, in dem gezielt und geschossen wird, dass du eben mit den zwei hinteren Triggern mit L2 irgendwie zielst und mit R2 schießt. Gerne auch meinetwegen mit der Option für Linkshänder, das dann umzudrehen, falls es notwendig sein sollte. Ich weiß nicht genau, wie das dann funktioniert. Ich bin kein Linkshänder. Aber das ist für mich kein wirkliches Problem insofern, als dass es ja auch im Design der Controller zu Recht gewisse Standardisierungen gibt, dass sich zum Beispiel, wer will denn heute noch ein 3D-Spiel mit einem Fadenkreuz spielen, weißt du?
Oder mit so einem Atari-Knüppel.
Ja, dem Joystick. Der Analogstick hat sich einfach zu Recht durchgesetzt, weil er auch die Technologie ist, die am besten funktioniert.
Ja, aber dann ist halt die Frage. Klar, da hat sich was durchgesetzt und da hat sich auch so eine gewisse Standard etabliert, also irgendwie eine Geronnenheit, vielleicht der Perfektion. Das macht aber auch schon auch das Problem aus, dass man die Vorstellung hat, that's it. So, das ist das ergonomisch angepassteste Teil, wie wir das haben. Und also für mich war das ist vielleicht auch ein bisschen nostalgische Verklärung, aber damals zum Beispiel schon auch einen Schritt von dem Super Nintendo Controller zu der PlayStation 1, wo es ja dann auf einmal irgendwie mehr Knöpfe gab und irgendwie die Digital-Sticks, ich kenne mich bei Hardware nicht aus.
Die Analog-Sticks sind bei der PlayStation 1 irgendwann im Laufe der Generation dazugekommen.
Genau. Aber das ist ja zum Beispiel auch eine Weiterentwicklung. Und ich würde dir halt zum Teil zustimmen im Sinne von, also wozu denn irgendwie zwischen Battlefield 1 und Battlefield 2, also irgendwelchen Battlefield-Teilen, da irgendwas ändern? So, weil das Spiel bleibt gleich oder ähnlich. Ja, die Battlefield-Leute auch nicht so sehr kritisieren an der Stelle. Aber warum das dann ändern? Aber was ich gut finde, ist, wenn Indie-Titel nicht nur in der Erzählung in der Darstellung experimentieren, sondern auch mit der Tastenbelegung. Also das mit einer veränderten also ist die Frage, was ist Henne, was ist Huhn? Nee, was ist Huhn? Die Sprechwörter. Was ist, das kann ich aber. Was ist Henne, was ist Ei? Also ergibt sich aus einem veränderten Spieldesign eine andere Tastenbelegung oder sagt man, hey, wir versuchen irgendwie mal die Tasten anders zu belegen und gucken, was wir daraus für ein Spiel entwickeln können.
Da würde ich
zum Beispiel gibt es, hier habe ich letztens angespielt, das nannte sich, glaube ich, Unearthed, Untold, ich bin mir gerade nicht so sicher, gab es im PS Plus, auf jeden Fall war da halt die Spielmechanik, dass man mit dem Controller halt, das war so ein bisschen so ähnlich wie Move, die Figur anhand eines Lichtkegels durch die Gegend steuern muss. Ist wahrscheinlich auch bei Move halt irgendwie. Aber zum Beispiel sowas wie Move ist ja durchaus auch mal innovativ gewesen.
Ich wollte erst noch mal kurz auf die es gibt ja Innovationen durchaus im Indie-Sektor wie auch im Mainstream, sagen wir es mal so. Was mir dazu einfällt, ist beispielsweise, dass That Game Company mit Flower und auch mit Journey schon noch experimentiert haben mit eben dieser Mechanik. Six Axis nennt sich das, also die Ortung des Controllers im Raum, sodass man bei Flower eben tatsächlich nur dadurch den Wind steuern kann. Ja? Also du bewegst den Controller und dadurch steuerst du die Richtung. Und es, alle Tasten ansonsten machen das Gleiche. Alle Tasten sind nur beschleunigen. Mhm. Und deshalb ist es so, ich persönlich benutze dann immer einen Trigger bei, bei Journey, weil da hat man einfach so Abstufungen, ja, und kann dann irgendwie progressiv oder defensiv beschleunigen. Und auch irgendwie nur mit halber Geschwindigkeit durch die Gegend fliegen. Bei der X-Taste geht's nicht, weil die ist entweder on oder off. Aber es gibt Six-Axis-Eingaben. In Journey ist es immerhin die Kamera, die man damit optional steuern kann, die das Ganze auch intuitiv machen, sodass, wenn man sich zur Seite neigt, auch die Kamera mitfährt. Und dann gibt es halt die größeren willst du dazu sagen oder zu den größeren Innovationen? Nee, mir ist gerade noch
was eingefallen, dass die Diskussion auch eigentlich nur auf Konsolenspiele anwendbar ist, weil du hast ja beim PC, also bei Steam zum Beispiel, kannst, also jetzt nur als Beispiel, aber kannst du ja zum Beispiel auch einen Controller anschließen an einem Mac und kannst dann die Tastenbelegung beliebig zuordnen. Ja. Also ist ja dann weniger die Frage nach der Produktion des Spiels, sondern ja auch quasi die Nutzung des Spiels. Ich weiß gar nicht, ob es bei der PlayStation geht, aber ob ich nicht auch selber zum Beispiel dann, ich glaube, es geht nicht, weil die Tasten eingeblendet werden teilweise, was man machen soll. Aber das ist ja auch die Frage, wie gehe ich selber mit dem Medium um, zum Beispiel mit der Hardware, aber auch mit dem Spiel.
Und es gibt darüber hinaus auch, also im Übrigen, auf den Konsolen ist es üblicherweise so, dass wenn es eine Möglichkeit gibt, das zu konfigurieren, gibt es meistens zwei oder drei Optionen, unter denen du auswählen kannst. Mhm. Und du kannst natürlich auch Sticks invertieren und sowas, aber welcher Teufel hat das schon erfunden? Und dann gibt es aber auch, es gibt ja auch, wie du sagst, Move angesprochen, ich möchte dazu auch noch hinzufügen zu dieser Liste, Kinect von Microsoft, also reine Eingabesteuerung durch Kamera, Fuchteln vor der Kamera und Nintendo natürlich mit der Wii, mit Bewegungssteuerung. Ich denke, also was die Mechanik angeht, habe ich eigentlich keine Befürchtung, dass es da beides gibt. Also sowohl die Konventionen, die sich für gewisse Genres dann zurecht etablieren, weil sie gut funktionieren, weil sie zuverlässig funktionieren, einfach zu einem gewissen Konsens führen, dass irgendwie alle spüren, ja, wenn du das machst. Es ist einfach besser, wenn du irgendwie mit Triggern schießen kannst, anstatt irgendwie mit der Viereck-Taste. Und es ist auch irgendwie ergonomisch, wenn du einfach mit X springen kannst. Und auf der anderen Seite aber gibt es auch sowohl im Mainstream als auch im Indie-Bereich oder sagen wir erstmal im Mainstream mutige Innovationen diesbezüglich. Große also Unternehmen, die es vorantreiben. Im Indie-Bereich dann natürlich geht es natürlich noch mal in die viel experimentellere Richtung, sodass du irgendwie mit Bananen irgendwie ein Spiel steuerst oder was weiß ich was. Ne?
Stimmt, es gibt ja auch eine Unmenge zum Beispiel an irgendwie Adaptern, also wo du diesen Controller irgendwo reinlegst, zum Beispiel ein Lenkrad oder irgendwie, ich glaube, es gab mal einen Bogen für Zelda und so weiter und so fort. Und mit PlayStation VR, das hatten wir auch mal ausgetestet, gibt es ja auch durchaus kleine Experimente, wo man zum Beispiel eine Katze spielt und das mit der Kopfbewegung auslöst, dass die Katze nach der Maus greift und man sich selber so ein bisschen als Katze fühlt. Aber ich glaube, sein Punkt ist halt tatsächlich eher nicht die möglichen Innovationen, also weil das könnten wir jetzt an der Stelle relativieren, wenn er das so meint, sondern eher nach dem Punkt des Gelernten, also weil er spricht ja auf das Verlernen an, also dass wir das quasi tatsächlich inkorporiert haben, dass doch die X-Taste zum Springen da ist.
Aber die Frage ist dann, sollen wir uns also umgewöhnen und etwas Neues lernen zum Selbstzweck? Oder ist es was, wo man wirklich das Gefühl hat, das bringt was? Und ich denke, da gibt es eben einige Dinge, bei denen man relativ schnell spürt, das funktioniert gut. Und dann gibt es eben andere Sachen, wo man merkt, na, also, ne, irgendwie, wenn du jetzt herkommen würdest und würdest irgendwie ein 3D-Spiel über ein Digipad steuern, dann würdest du relativ schnell merken, das ist total hakelig. Das ging vielleicht irgendwie noch auf irgendwelchen alten Konsolen, vielleicht auch noch mal bei der ersten PlayStation, wo das halt nicht so war, dass jeder Analog-Sticks hatte. Auch die Tatsache, dass das scheint sich ja auch mittlerweile so zu entwickeln. Final Fantasy hattest du vorhin angesprochen, das als Beispiel dann zurückgenommen. Ich vermute mal, weil es auch bei Final Fantasy so ist, dass als japanischer Titel das ursprünglich so war, dass die Bestätigen-Taste war immer Kreis und die Abbrechen-Taste war X.
Ja.
Und in Deutschland und auf dem amerikanischen Markt war es genau umgedreht, sodass du, wenn du jetzt irgendwie das erste Mal ein japanisches Spiel gespielt hast, du eigentlich bestätigen wolltest die ganze Zeit und bist aber immer wieder zurückgesprungen im Menü. Das ist mir auch häufiger passiert. Und das hat sich ja mittlerweile auch als Konvention einfach etabliert. Das auch heute ist, glaube ich, so, die Final Fantasies, die neueren, die machen das alle so, dass X auch bestätigen ist, ne?
Soweit ja, ich weiß, ja, das ist, glaube ich, sein. Der Fall. Wobei ja Final Fantasy zum Beispiel mit dem letzten Teil ja noch mal einen, auch nochmal was geändert hat. Also normalerweise hattest du ja immer diese Seitenansicht mit den Rundenkämpfen und so weiter. Das ist ja jetzt mehr actionbasiert und mehr im Raum unterwegs, also mehr im 3D-Raum.
Final Fantasy hat da sowieso super viel über die Jahre immer wieder ausprobiert, von den klassischen rundenbasierten Kämpfen zu also den die Runden, die aber in Echtzeit ablaufen, bis hin zu solchen Dingen wie in Final Fantasy 12 und dann später auch in 14, wo du also im Grunde eine Kampfmechanik aus dem MMO hast.
Ja. Aber ich will den Punkt trotzdem gerade noch nicht so fallen lassen, weil wie gesagt, ich glaube, wie gesagt, es geht vor allem um diese, nicht um die Frage nach, wer macht was, sondern was erleben wir und was sind die Punkte, zu denen wir uns immer wieder zurückbewegen, im Sinne von einem Spiel, was mir das vorgibt, was vielleicht gar nicht sinnvoll ist, dass die Springtaste auf Y ist, wird von mir vielleicht nicht so sehr gespielt wie ein Spiel, was sich den Standards anpasst. So, also, um das Beispiel mit dem Fahrrad zu nehmen, dann fahre ich vielleicht lieber immer wieder Fahrrad, weil auf ein Einrad wage ich mich nicht, weil dann müsste ich ja irgendwie das Fahrradfahren vielleicht auch verlernen, weil ich dann ganz anders mit diesem Objekt umgehen muss. Und es ist halt nochmal was Neues. Oder die Art und Weise, wie ich Fahrrad fahre, könnte ja auch von mir anders gestaltet werden, wenn ich nochmal neu an dieses, mein Fahrrad ist jetzt schwierig, nochmal neu annehmen, an das zu Lernende herangehe. Aber wir können auch nochmal, nee, Game Design haben wir ein Stück weit auch damit abgeknuspert. Games Kultur wäre dann jetzt gerade noch der Punkt, den wir mitnehmen müssten.
Wobei,
wenn wir wollen.
Ja, also ich glaube, um kurz was zum Game Design zu sagen, ich glaube, da verhält es sich halt ähnlich. Ich glaube, da ist es auch so, es gibt natürlich da einen kanonischen Mainstream. Wir haben schon jetzt anhand von Horizon, von Assassin's Creed, auch von den zahlreichen Shootern, Sportspielen und so weiter, Rennspielen, die ganzen Sachen, wenn man die alle berücksichtigt, gibt es einen kanonischen Mainstream, in dem das Game Design sich sehr stark formalisiert hat, sehr standardisiert hat, wo einfach gewisse Konventionen sich etablierten, bei denen man gemerkt hat, die funktionieren so. Ist jetzt auch nicht super innovativ. Es ist nicht super innovativ, dass in Horizon du die Karte aufdeckst, indem du im Prinzip auf einen hohen Punkt kletterst. Es ist nur ein bisschen schöner gestaltet, dass du halt auf ein sich bewegendes, auf eine bewegende Maschine kletterst. Und dann hin und wieder gibt es aber auch immer wieder diese Impulsgeber, wie das dann Legend of Zelda eben gemacht hat, jetzt Breath of the Wild, damit, dass du halt eben nicht diese Karte hast, die sich automatisch aufdeckt. Und ich glaube, da haben wir eben auch da, was das Spieldesign angeht, haben wir beides. Wir haben einerseits die Konvention, die so mitgeschliffen wird, die aber auch dann immer mal wieder Innovationen hervorbringt, vor allem auch, wenn sie irgendwie aus dem Indie-Bereich oder aus mutigen Publishern, die mal was anderes machen wollen, nach vorne gebracht wird. Ja. Was wolltest du jetzt eigentlich sagen?
Nee, ich wollte nur noch quasi, also wenn wir das tatsächlich auch in diesem Dreischritt machen, Games Kultur, wobei ich schon fast sagen würde, vielleicht ist der Artikel auch dann an der Stelle nicht so sehr zu denken als Kritik, weil auch bei Games Kultur könnte man ja auch sagen, so es gibt halt nicht nur irgendwie dieses Klischee der sexistischen und irgendwie Games-Kultur, die halt irgendwie auf Spiele auch nur irgendwie guckt im Sinne von, es ist doch nur ein Spiel, was willst du denn? Sondern auch da gibt es ja irgendwie ganz tolle Formate, wie zum Beispiel irgendwie Superlevel, aber auch zum Beispiel feministische Perspektiven und so weiter. Da gibt es ja eigentlich eine große Diversität an unterschiedlichen Art und Weisen, darauf zu gucken, was es aktuell ja nicht mehr aktualisiert gibt, zum Beispiel Games and Politics zum Beispiel von
die WASD.
Es gibt die WASD. Also wir könnten ja jetzt hier auch irgendwie eine halbe Stunde wahrscheinlich damit zu füllen, was es alles für tolle Formate gibt. Aber ich glaube, da trifft es halt auch den gleichen Punkt. Es gibt so diesen kanonischen, es gibt noch die Herrenmannschaft. So, es gibt aber quasi auch so das bunte Drumherum. So.
Ja.
Und das merkt man ja dann auch an solchen Situationen wie zum Beispiel Gamergate, dass das auch dann manchmal sich reibt, weil es halt eben diese Diversität gibt.
Genau, und das ist vielleicht auch gerade wichtig, dass also gewisse Formate Pionierarbeit machen und irgendwie neue Gefilde vorstoßen. Damals die GI hat das ja, glaube ich, auch gemacht. Die gibt es ja mittlerweile nicht mehr. Das war ein Magazin, Printmagazin. Und dass da einfach ein bisschen, da passiert ein bisschen Pionierarbeit, passiert ein bisschen was in eine andere Richtung geht. Und dann kommt es immer wieder zu diesen, ja, zu so einer dialektischen Reibung zwischen diesen beiden Polen, ja, den kanonischen
These, Antithese, Synthese.
Ja, eben, sozusagen. Das muss man jetzt nicht sagen.
Der Weltgeist des Spieles.
Ja, und dann geht es im
Weltgeist zu Controller.
Mm. Dann kommt auch ein Gebauer.
Letztens habe ich wieder Napoleon Total War gespielt, so jetzt genug der Hegel an
Anlehnung. Aber ja, das ist, ich glaube, das ist, also ich sehe auch da, würde da sagen, ja, es kann immer mehr Diversität noch geben. Es darf auch ruhig die Formate, die sich jetzt, also die diese spezifischen Perspektiven in den Vordergrund spielen, die dürfen auch ruhig größer sein und weiter etabliert sein. Das fände ich toll. Aber ich sehe das eigentlich da auf einem relativ guten Weg. Ich teile nicht so diese Wolfgang-Walk-Perspektive, dass also, oder sagen wir so, stellen wir mal gegenüber. Einerseits die Perspektive von Wolfgang Walk, die also wäre, da muss ich jetzt unbedingt was ändern und es ändert sich sonst gar nichts und wir müssen jetzt was tun, sozusagen. Ja? Was also von einem eigentlich agitativen Credo geprägte Perspektive ist. Auf der anderen Seite die Rainer Schauder-Perspektive, die so ist, das läuft. Ja? Das macht, wird schon. Und ich weiß nicht, ob ich seine Position jetzt so richtig, du schaust mich so an, ich weiß nicht, ob ich seine Position so richtig zusammenfassen kann, aber es ist halt eine Position, wo er halt sagt, wir müssen jetzt nicht irgendwie da an allem rumkritteln oder sowas, sondern sozusagen der Konsens wird es regeln, indem sozusagen die unterschiedlichen Perspektiven kommen zusammen und irgendwie läuft das dann.
Ja.
Und ich glaube schon, dass es auch wichtig ist, weiterhin darauf zu bestehen und zu sagen, nein, es geht immer noch besser und wir müssen immer noch weiter kritisieren, wir müssen immer weiter denken. Es muss immer Innovation geben. Ich sehe aber jetzt nicht, derzeit zumindest fühlt es sich für mich nicht so an, als wenn die Formalisierung zumindest in dem Bereich Spiele, die wir uns anschauen, einen bedrohlichen Konservativismus
annehmen. Ja, aber würde. Deswegen meinte ich, das ist weniger ein Kritikpunkt, den er vielleicht da hat, auch vielleicht auch ein Kritikpunkt, aber ich glaube, dass dadurch, dass das Verlernen ja so im Vordergrund auch schon des Titels steht, würde ich halt eher denken, dass es ein Plädoyer ist für die Praxis des Verlernens oder die Kunst des Verlernens, weil es ja auch nicht nur darum geht, irgendwie Innovationen im Sinne von wir setzen irgendwas Neues mit drauf, sondern auch das Alte an der Stelle zu vergessen oder quasi hinter sich zu lassen, um eben auch diese Praxis wieder ein Stück weit verloren gehen zu lassen. Also da dann halt nicht zu sagen, okay, das muss alles beibehalten werden, also im Sinne von ein progressiver Konservatismus, im Sinne von wir wollen alles Alte behalten und so weiter. Es muss unbedingt diese Spiele, die halt auch durchaus vielleicht zu kritisieren sind, muss es weiterhin geben. Und es darf aber quasi innovativ ganz viele verschiedene andere Sachen geben, sondern dass man halt auch an der Stelle darüber nachdenkt, was lässt man halt an der Stelle ziehen. Also, dass man halt nicht so ein Riesengepäck von Punkten da hat, wo man jetzt mich kritisieren könnte und sagen würde, ja, du willst hier jetzt irgendwie alles abschaffen und so weiter, darum geht es mir ja gar nicht. Sondern die Kunst der Offenheit für was Neues. Im Sinne von nicht eine, das ist meine letzte Metapher, eine Tasse zu haben, in die man schon Kaffee reingekippt hat und Milch, in die ich jetzt noch Soda hineinkippe, sondern auch die Tasse einfach mal zu leeren und ein offenes Gefäß zu sein für weitere Entwicklung.
Wobei ich sagen würde, dass die Kunst ja eigentlich immer das aufgreift, was schon da war. Es sind ja seltenste Ausnahmefälle, wo man also von so einem Künstlergenius sprechen kann, der irgendwie was ganz Neues macht, in eine ganz andere Richtung geht, gibt es gelegentlich. Peter Molyneux zum Beispiel.
Deswegen besteht ja sowohl Kaffee als auch Soda zu Teilen aus Wasser. Und wenn du dich dran erinnerst, ich habe die Tasse nicht kaputt gehauen.
Ja, ich glaube deshalb, dass ich glaube, ja, ich stimme dir zu. Ich stimme dir zu. Ich glaube, dass es aber halt einfach schwierig ist.
Er hat ja auch gesagt, es ist ein Gedankenspiel.
Ja, also man kann. Also ich glaube einfach, es gibt dann immer wieder Dinge, die wieder hervorkommen, auch wenn wir jetzt denken an Dark Souls, wo es also so war, dass man gesagt hat, wow, also mal was anderes, mal was, was richtig erkämpft und erarbeitet werden muss. Aber das Prinzip ist ja eigentlich aus älteren Spielen, die es für eine ganze Weile nur nicht mehr gab, weil die Mainstream-Spielkultur zumindest sich so auf den breiten Markt ausgerichtet hat, dass also schwierige, komplexere Spiele eher in den Hintergrund getreten sind. Mit Dark Souls wurden sie dann wieder, oder damals auch Demon's Souls, schon in den Vordergrund gebracht. Und jetzt gibt's wieder mehr davon. Jetzt gibt's wieder Titel wie hier Lords of the Fallen und was weiß ich was, Nier. Spiele, die sich daran an... nein, warte mal. Entschuldigung, nicht Nier, sondern Neo.
Ja. Was ich vielleicht noch als Punkt hätte, wäre, mit Verlernen kann man ja auch den... Jetzt habe ich es vergessen.
Oh nein, mit einem Satz vergessen?
Nee, mit Verlernen...
Soll es ein Sprichwort werden?
Nee. Verdammt.
Kann man den
Fuchs in die Socke... Nee, mit Verlernen, das hatten wir auch bei Horizon als Beispiel im Spiel. Dadurch, dass die Figur nicht weiß, was ein Schlüsselbund ist, das ist ja ein Verlernen, kann man halt nochmal neu an die Sache rangehen und hat halt nicht so diesen Automatismus von, ja, Schlüsselbund, klar. Also damit, also da ist ja auch ein Stück weit der künstlerische Moment mit drinne, dass ich darüber, dass ich eben nicht den Stuhl als Stuhl begreife, sondern vielleicht erstmal einfach nur als vier Holzstücke, auf denen irgendwie eine Platte drauf ist oder ein Mittelteil, also irgendwie eine Fläche. Wir haben mal lange im Philosophie-Seminar darüber geredet, was ein Tisch ist. Aber das mache ich jetzt nicht auf. Dementsprechend diese Verwirrung.
Ich finde das spannend.
Ja, ich finde das auch spannend, aber das führt uns gerade vom Thema weg. Sondern, also genau, dann halt einfach mal dekonstruktivistisch vielleicht an die Sachen rangehen und dann vielleicht nochmal noch was Neues konstruieren mit dann, da hast du recht, mit alten Materialien, weil wir können uns ja nur unsere Erfahrungen, unsere Gegenstände, Pixel, die wir bereits irgendwie besitzen, künstlerisch gestalten. Wir sind ja nicht im luftleeren Raum. Wir brauchen ja irgendein Material, was bereits da ist.
Und dafür müssen wir eben vorhandene Perspektiven zurückgreifen. Wir müssen dekonstruieren, würde ich sagen, genau, ja. Dekonstruktion ist eigentlich genau der richtige Begriff. In Horizon trifft das nicht zu, weil ich kann jetzt leider nichts weiter dazu sagen, weil das ein Spoiler wäre, aber in Horizon ist jedenfalls die Tatsache, dass Aloy einen Schlüsselbund in der Hand hält und nicht weiß, was es ist, ein tragisches Moment. Und ich glaube, dass das genau die Aufgabe ist, vielleicht auch der Punkt, wo man sagt, da ist dann der Übergang vom Produkt, vom Unterhaltungsprodukt zur Kunst hin, dass die Kunst sozusagen eine Dekonstruktion betreibt, die Sachen in Einzelteile zerlegt, aus einer neuen Perspektive vielleicht anschaut.
Ja, kannst du dich noch an das, wie heißt die Band? Ach, hier, New Noise, wie heißt die Band? Refused. Refused hatte auch, glaube ich, also auf der Platte damals draufstehen, entweder Destruction oder Deconstruction is the beginning of something new.
Ja.
Großartig.
Ja. Sollen wir das als Frage, wie nennen wir denn die Episode jetzt eigentlich? Ach, das haben wir ja am Anfang des Podcasts
gesagt. Ich hatte mich jetzt eher gefragt, ob wir noch eine Runde New Noise einspielen auf der Gitarre.
New Noise, ne, das kann ich jetzt nicht auswendig.
Nicht?
Nein. New Noise ist weitaus komplexer, als es erstmal so klingt.
Ja, das stimmt.
Aber, liebe Leute da draußen, was ist denn eure Perspektive auf das Verlernen, auf etablierte Mechaniken, Designs und kulturelle Strömungen innerhalb der Spielkultur? Schreibt uns doch, lasst es uns wissen. Ihr könnt immer auf pixeldiskurs.de kommentieren. Ihr könnt außerdem auf unserer Facebook-Seite schreiben und ihr könnt uns auf Twitter folgen @pixeldiskurs, @StefanSimond, @TobiasKlöß. Ansonsten hört ihr uns jede Woche Sonntag auf pixeldiskurs.de. Sämtlichen Podcast-Services. Guck mal, ich sage jetzt nicht mehr iTunes, weil nämlich iTunes ist jetzt umbenannt worden. Hast du mitbekommen? Wir können jetzt nicht mehr sagen, man hört unseren Podcast auf iTunes, sondern man hört ihn jetzt auf Apple Podcasts. Und weil ich diesen Namen ein bisschen umständlich finde, ihr hört uns auf Apple Podcasts, sage ich jetzt einfach, ihr hört uns auf sämtlichen Podcast-Services. Und das schließt alles mit ein.
Ja.
Alles. Was auch immer für eine App ihr benutzt. Beyond Pod. Podbean. Was es da nicht alles gibt. Ja, die gibt es tatsächlich. Und die funktionieren auch ganz gut.
Stefan, was du gar nicht wusstest, man hört uns auch auf Schallplatte.
Ja, auf Vinyl. Ihr könnt auf Vinyl uns kaufen.
Ja, und natürlich, wenn ihr noch ein altes Transistorradio habt, dann könnt ihr uns auch da empfangen. Und was ihr natürlich auch könnt, ihr könnt euch ein bisschen Alufolie auf den Kopf packen, dann hört ihr uns auch.
Wenn ihr bei Vollmond mit Gummischlappen
Vollmondwasser trinkt,
auf dem Himalaya einen Handstand macht. Also, abonniert uns. Bewertet unseren Cast, das wäre echt toll. Ihr könnt auch gerne Rezensionen schreiben auf Apple Podcasts und sämtlichen Podcast-Services. Ihr seid da herzlich zu eingeladen, denn das hilft uns sehr. Wir bekommen ja kein Geld von euch, aber vielleicht könnt ihr uns weiter verbreiten in euren Peer-Groups und euren Social-Media-Kanälen. Ansonsten lasst uns immer Kommentare und Feedback da. Ihr könnt mir auch gerne E-Mail schreiben, simon@pixeldiskurs.de. Und wir sind raus.